Wir hatten gedacht, der Konsolenkrieg sei vorbei. Die Plattformen wachsen zusammen, Exklusivtitel sterben aus und Gabe Newell kauft von unseren Steam-Sale-Sünden seine drittgrößte Yacht. Aber Satz mit X, das war wohl nix. Box. Microsoft hat die PlayStation-Spendierhosen wieder eingemottet und kettet seine Konsolenspiele jetzt doch wieder an den grünen Quader. Auch Sony hat die Kunst des U-Turns entdeckt und weigert sich doch wieder standhaft, seine Singleplayer-Spiele auch nur in die Nähe eines PCs zu lassen. Und Nintendo, na gut, bei Nintendo ändert sich eigentlich nichts. Die kündigen einfach Kingdom Hearts 4 und ein Remake von Ocarina of Time an und freuen sich, dass die Leute wahrscheinlich auch dafür wieder die Switch 2 kaufen werden. Dennoch müssen wir die Frage stellen, was ist da los in dieser Gaming-Industrie? Welche Farbe hatte der Lack, den das Marketing da gesoffen hat? Und verpassen wir nicht eigentlich die wahre Gaming-Revolution, wenn wir uns wie im Jahr 2005 über kleine Plastikkästen streiten? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Micha und neben mir sitzt der Chefredakteur von GameStar, ein Veteran zahlreicher Plattformkriege bis hin zu Amiga versus Atari. Schön, dass du da bist, Heiko.
Hallo Micha.
So, was ist es, Amiga oder Atari?
Ich war Amiga. Ich war Team Amiga. Volle Kanne.
Ja, ich sehe schon die Flame-Kommentare. Jetzt Atari war besser und so. Aber das gehört ja mit dazu.
Nee, Amiga hatte einfach die besseren Spiele.
Ja, so, direkt in Ton gesetzt. Unser Gast ist der festen Überzeugung, dass das Konzept Exklusivspiel ohnehin die größte Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte ist, seit Bungie beschlossen hat, statt Strategiespielen wie MÜV so einen belanglosen Shooter für die Xbox zu machen. Herzlich willkommen, Maurice.
Ja, und wo hat sie es hingeführt,
ja,
Bungie?
Wir werden noch drüber sprechen, auch die werden heute ein Thema sein.
Wo hat sie es hingeführt, frage ich euch?
In den Abgrund.
Ja.
Oder auch nicht, je nachdem. Aber zumindest Sony ist nicht so happy mit ihnen. Aktuell, korrekterweise muss man sagen, Halo war zuerst ein Exklusivtitel für Mac. Ne, wurde ja von Steve Jobs damals noch mit angekündigt. Dann hat es Xbox übernommen. Ne? Wir wollen hier die Chronologie der Ereignisse nicht außer Acht lassen. Außerdem, liebe Grüße und gute Besserung gehen raus an Human, der heute bei uns sein wollte. Human Agafi, der Unternehmensberater, mit dem wir sehr gerne solche Industrieanalysen machen. Aber er ist leider krank und hat wahrscheinlich eine Heiko-Allergie, haben wir festgestellt.
Ja, er halt nicht mit uns offensichtlich. Ne?
Jedes Mal, wenn ich mit Human im Stream soll, ist Human krank.
Ja, ist wirklich. Ja. Oder anderweitig verhindert. Also irgendwie kriegen wir ihn noch irgendwann. Also Heiko, und ich habe dich und ihn noch nie in einem Raum gesehen, Heiko. Was, ne, es gibt mir zu denken. Ne? Es ist wie Batman und Bruce Wayne. Man weiß es nicht. So, aber Heiko, fang doch mal an. Jetzt haben wir das gesehen. Microsoft hat beschlossen, jetzt doch wieder Titel nur für die Xbox rauszubringen und den PC. Also die werden auch weiterhin für den PC auch erscheinen, aber eben nicht mehr auf PlayStation. Woher kommt dieser U-Turn?
Ja, Managementwechsel, ne?
Also, gut, ja.
Phil Spencer ist weg. Neue Führung ist da. Ich habe den Namen schon wieder. Asha Shara ist da. Und das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, dass, wenn es eine neue Führung gibt, etwas gemacht wird, das mit einer alten Führung in irgendeiner Form bricht. Also, dass irgendwas gemacht wird, von dem jetzt gesagt wird, naja, hier ist jetzt jemand Neues und es ist irgendwie, weht jetzt ein frischer Wind. Das kommt auch bei den Investoren immer gut an, dass da ein Signal gesetzt wird. Ich würde dieses Signal aber jetzt auch nicht komplett überbewerten, ehrlich gesagt, weil an der grundsätzlichen Strategie, die Microsoft hat, nämlich ja ihre Plattform eher als offene Plattform zu definieren und vor allen Dingen über Themen wie den Game Pass zu gehen, über ein gemeinsames Ökosystem aus PC und Konsole oder vielleicht auch Mobile oder wo auch immer, hat sich jetzt nicht grundlegend was geändert. Sie haben halt PlayStation aus der Gleichung rausgenommen und auch das jetzt ja nur bei eine Handvoll neu angekündigter Titel. Also die Titel, die bereits für die PlayStation 5 angekündigt wurden, die werden auch nach wie vor auf der PS5 erscheinen.
Ja, Gears of War, E-Day und Clockwork Revolution betrifft es jetzt konkret. Die waren schon angekündigt, ja, auch beide, aber kommen jetzt nicht für die PlayStation.
Und das klingt jetzt gemeiner, als es vielleicht gemeint ist, aber da wird jetzt auch nicht, bei beiden Titeln wird Sony jetzt auch nicht sagen, ja, Mensch, jetzt geht uns da aber Riesenumsatz flöten, wenn die Dinger nicht auf der PlayStation erscheinen.
Naja, ist Sony vielleicht nicht. Ich glaube, für Sony spielt es jetzt keine so große Rolle. Für Microsoft ist es halt tatsächlich ja potenziell lukrativ, weil wenn du guckst, Forza Horizon 5 hat sich 5 Millionen Mal verkauft auf der PS5, obwohl es unfassbar viel später rauskam, erst auf der Plattform. Das Gears of War Remaster hat auf der PlayStation damals, als es rausgekommen ist, in der ersten Woche 600.000 Spielerinnen und Spieler. Das heißt, bei einem E-Day könnte man schon von einer Million ausgehen. Das ist ja dann auch der richtige neue Teil oder so auf der PlayStation. Also die haben sie erstmal nicht
bei Microsoft. Die haben sie nicht, und die Rechnung ist dann natürlich, dass sie mehr, und das ist ja mal eine Frage, ne? Wenn du das eine nicht machst, was bringt es dir für das andere? Weil die Rechnung, die sie intern halt aufstellen werden, ist natürlich, dass sie dafür ihre eigene Plattform stärken. Ich vermute mal nicht, dass sie glauben, dass sie deswegen mehr Konsolen verkaufen, weil der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Aber ich denke, die Hoffnung ist schon, dass sie mehr Leute in den Game Pass holen durch diese Exklusivität. Weil das macht ja schon was mit den Leuten auch, ne? Wie schnell möchte man einen neuen Titel spielen? Und dass sie dann jetzt halt überlegen, zu sagen, okay, das ist ein nachhaltigeres Geschäftsmodell für uns, einfach mehr Leute über einen starken Titel wie eben Gears of War E-Day in den Game Pass zu ziehen.
Ja, Maurice, zieht dich Gears of War E-Day in den Game Pass?
Nein. Ich muss ehrlich sagen, meine erste Reaktion war, also bei der Gears-Ankündigung war so eine so, ja, das haben wir irgendwie kommen gesehen. Bei der Clockwork Revolution-Ankündigung, da war ich tatsächlich sauer. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Möglicherweise liege ich falsch, weil ein weiterer Teil der Gleichung, den man da, finde ich, ja noch im Kopf behalten muss, ist, es gibt Microsoft, es gibt PlayStation, aber es gibt auch die einzelnen Studios und deren Verkäufe. Und die werden, also wenn Microsoft schlau und weitsichtig ist, dann werden sie jetzt in Exile nicht einstampfen, wenn dieses Spiel sich weniger verkauft, weil sie ja bewusst die Entscheidung gemacht haben, wir nehmen es von der PlayStation weg. Ja. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, große Spielefirmen sind nicht immer so großzügig und weitsichtig. Und ich bin konkret etwas frustriert damit, wie Microsoft seinen mittelgroßen, originellen RPG-Entwicklern Steine in den Weg legt. Das klingt jetzt sehr spezifisch, aber Obsidian ist der andere, wo sie sich entschieden haben, Outer Worlds 2 ist jetzt eins der Spiele, die wir als Pionier sehen für den neuen 80-Euro-Vollpreis, den wir einführen wollen.
Naja.
Ja, und ich will gar nicht, die Sache ist, das klingt jetzt, als würde ich diese Spiele trashen wollen, das meine ich gar nicht so, weil ich mag diese Spiele. Es sind originelle AA-Rollenspiele. Clockwork Revolution sehe ich in einem ähnlichen Feld. Mhm. Das sind aber keine Selbstläufer. Das sind Spiele, die sich ihren Erfolg erkämpfen müssen. Und dass du jetzt beim einen erstmal sagst 80, ne, und dann ihm so viel schlechte Presse gibst, dass sie zurückrudern mussten auf 70, was immer noch zu viel war. Und beim anderen jetzt sagst, nee, auf der eindeutig größeren von den beiden Konsolen bringen wir euch nicht raus, um den Exklusiv-Fanboys einen kleinen Knochen hinzuwerfen, obwohl doch dieses Spiel jetzt auch wirklich nicht das sein wird, was am Ende eines Lifecycles eine dreimal erhöhte Konsole im Preis noch millionenmal von den Regalen fliegen lässt. Und am Ende sehe ich dann schon eins so, ja, und jetzt muss in Exile leider ordentlich Stellen abbauen, weil finanziell nachhaltig war diese Entscheidung leider nicht.
Also
das ärgert mich, vielleicht liege ich da komplett falsch, vielleicht ist in Exile voll an Bord und finden es geil, dass sie ein Prestigetitel werden für ihre Firma, vielleicht gibt ihnen das sogar Standing in der Firma, weil sie einer der ersten Exklusivtitel seit langem sind, kann sein, aber mein erster Gedanke war so, boah, wenn jetzt aber in 2 Jahren ich die Schlagzeilen sehe, dass ihr das Studio jetzt verramscht, dann werde ich aber ziemlich sauer sein.
Ja, dann muss halt in Exile, wie sie es gehört, Service-Titel entwickeln, weil die ja auch weiterhin Multiplattform veröffentlicht werden. Es ist ja dieses Singleplayer-AAA, was sie alle auf ihren Plattformen einsperren, ja auch ein Sony, ne? Das ist das, was ihre Konsolen monetarisieren soll. Aber ey, ernsthaft, also wenn sie den Studios eine Schlinge draus drehen, dass sich ihre Spiele weniger verkaufen, weil sie die Entscheidung treffen, dass sie nicht auf anderen Plattformen kommen, das wäre, oh Gott. Gemein, ja, aber irgendwie auch Unternehmenslogik so.
Es klingt halt bizarr, aber ich finde, wir haben halt in den letzten Jahren oft gesehen, dass die großen Firmen wirklich so denken. Und dass am Ende wirklich nur das knallharte Resultat zählt. Und ja, nee, keine Ahnung. Wir haben gedacht, zum Release von Clockwork Revolution verkaufen sich 1 Million extra Xboxen und die Verkäufe gehen gar nicht runter. Und das ist jetzt nicht passiert. Ja, komisch. Das verstehen wir jetzt nicht. Vielleicht, ne? Vielleicht ist Asha Sharma da anders gepolt, das wissen wir ja noch nicht, werden wir sehen.
Sie hat immerhin gesagt, in einem Interview mit Bloomberg, dass für die Xbox-Sparte nicht mehr diese 30-prozentige Profitabilität, also dieser Margenzwang gilt, der bei Microsoft für Unternehmenssoftware besteht. Also es ist der Microsoft-CEO, das hat ja Nadella. Nadella hat ausgegeben, 30% Marge bei Unternehmenssoftware, und das war früher auch für Xbox gültig. Das ist nicht mehr so. Stattdessen dürfen sie weniger Profit machen, um zu wachsen und die potenzielle Marktführerschaft anzustreben. Nichtsdestotrotz, Heiko, machst du dir Sorgen um Obsidian? Du siehst so besorgt aus. Oder um In Exile natürlich auch.
Das Ding ist halt, ich weiß nicht mehr, was die Strategie ist von Microsoft. Und das ist das, was mir Sorge macht. Also vor 2-3 Jahren habe ich mich ja auch noch so ein bisschen in die Bresche geworfen für Microsoft, weil ich meine These war, dass wenn man ein Angebot baut wie den Game Pass, dass es zumindest in der Anlaufphase erstmal etwas Positives ist. Das haben wir auch im Streaming gesehen. Nämlich, dass plötzlich Geld in den Markt kommt, also auch Geld in die, wenn man jetzt, wie viele Filmproduktionen plötzlich möglich waren, wie viele Serienproduktionen möglich waren. Und einen ähnlichen Effekt hatte ich auch mir da erhofft. Gleichzeitig war meine These, dass Microsoft einen gewissen Boutiquenanspruch hat oder benötigen wird, damit der Game Pass erfolgreich wird, nämlich, ja, du brauchst auf der einen Seite deine 1, 2, 3, 4 großen Blockbuster, die Leute in den Game Pass ziehen. Damit sie im Game Pass bleiben, brauchst du aber auch ein breites Portfolio von sehr unterschiedlichen Titeln. Und da gab es ja auch gerade mit Obsidian Positivbeispiele, ne, sei nur an ein Pentiment erinnert,
ja,
wo ich mir sicher wäre, hätten sie, hätte jetzt irgendwie Josh Sawyer sein Pentiment irgendeinem großen Publisher gepitcht, hätten sie halt alle gesagt, du hast doch einen Vogel. Aber ein Microsoft wird halt gesagt haben, nee, komisches Projekt, aber als Game Pass-Titel passt es eigentlich ganz gut rein, weil es da solche Spiele eben genauso braucht. Das, was mir Sorgen macht, ist, dass wir das Tempo ein ganz ein viel höheres ist als im Streaming-Markt. Im Streaming-Markt hatten wir das so im Verlauf von, wann hat Netflix angefangen, so in Deutschland, also von 5-6 Jahren, so. Da haben wir jetzt gerade, ich hätte beinahe gesagt, die Arschlochphase, ne? Also du hast eine Akquisitionsphase, dann gehen alle raus mit irgendwie 5-6 Euro, kostet hier Disney Plus neu, 6 Euro im Monat, und hier, komm, nimm das auch mit, alles wurscht, und wir pumpen 100 Millionen Dollar pro Folge in irgendeine neue Serie. Wurscht, ob das die Leute wirklich schauen, wir müssen erstmal Abos sammeln, so. Und das hat dann so 5-6 Jahre gedauert, und jetzt sind sie eben in der Phase, in der sie sagen, okay, wir haben quasi den Sättigungsgrad erreicht, der Markt ist gesättigt, wir kriegen nicht mehr neue Abos in den Markt rein, also müssen wir die Abos mehr monetarisieren, ne? Und schwupps, kostet halt jetzt plötzlich dann einen HBO Max, glaube ich, für UHD 18 Euro im Monat oder so. Und das Disney Plus Abo kostet eben nicht mehr 6 Euro pro Monat, sondern 12, 13, je nachdem, welches man dann hat, oder 15 Euro. So, jetzt den Bogen zum Gaming. Ich hatte gedacht und gehofft, dass es eine ähnliche Entwicklung geben wird im Gaming, aber die gab es ja nicht, sondern Microsoft hat irgendwann gesagt, ach komm, ja, 10 Euro pro Monat war vielleicht doch ein bisschen billig, wir erhöhen das auf 25. So. Was? So, viel früher auf Rentabilität geachtet. Also Themen, das, was ein Streaming ja auch macht und sagt, okay, haben nicht genug Leute geschaut, wir brechen das Ding nach der ersten Staffel ab und nach dem Mörder-Cliffhanger. So. Dann wiederum aber umgekehrte Signale, ne? Preismodell wurde wieder stückweit entschärft. Und dann gibt's eben doch so Studios, die nach kommerziellen Gesichtspunkten eigentlich nicht gehalten werden dürften. So Double Fine ist etwas, wo wir auch fragen, was machen die mit ihrem neuen Spiel?
Du hast das Töpferspiel gespielt, du hast nicht Killen gespielt.
Wer hat das bei Microsoft gegreenlightet? Also da muss doch jemand gesagt haben, ey, wird keine Sau wird dafür Geld bezahlen, aber als Produkt im Game Pass ist es vielleicht ganz cool. Die Leute werden drüber reden, oder was auch immer. So, und deswegen, ich check's halt einfach nicht mehr. Ich checke nicht mehr, wohin sie eigentlich wollen, weil es ist auch keine konsequente Abo-Strategie mehr, die sie fahren. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Normalerweise hätte ich jetzt komplett Opposition gegen Maurice gemacht und hätte halt gesagt, nee, komm, das werden die doch nicht machen, wenn die jetzt sagen, das wird jetzt ein Exklusivtitel, das ist wichtig für unser Line-Up, wir geben denen eine prominente Position. Wir werden das Spiel nicht oder Studio nicht killen, falls das Clockwork nicht läuft. Aber nachdem, wenn man sich anschaut, wie Microsoft in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren agiert hat und was die alles gekillt haben, bin ich mir eben nicht mehr so sicher, weil ich einfach nicht mehr weiß, was die Strategie ist und vor allen Dingen, wo sie wirklich hinwollen.
Ja. Ja, ich meine, Tango Gameworks kann ein Liedchen davon singen, haben Hi-Fi Rush gemacht, hatten dann kein neues Projekt direkt parat. Tschüss.
Ne? Ja, auch da vor allem damals noch mit dem, wir wollen Spiele, die uns Preise gewinnen. Wir wollen Prestige-Spiele, sagen sie noch öffentlich und dann zack, weg. Ich denke aber, was Heiko sagt, das liegt natürlich auch an der schieren Realität, dass wir jetzt halt eine komplette Zäsur in der Führungsetage haben. Das heißt, die neue Strategie mag sich vielleicht noch rauskristallisieren als eine konsistente. Da müssen wir ihnen auch wahrscheinlich mehr Zeit als 3 Monate geben und das nehme ich auch, ne, für mich natürlich als Kritik an meinem Argument, kann man absolut sagen, du kannst ja jetzt Asha Sharma nicht etwas vorwerfen, was Phil Spencer gemacht hat. Ne? Wenn die früher oder Satya Nadella über Phil Spencer, der innere immer noch Chef ist, wie man es nehmen will. Aber es kann absolut sein, dass die da nicht so drauf ist oder auch jetzt erstmal vielleicht auch ein freieres Mandat hat vom Chef, so von wegen, du bist jetzt hier völlig neu, du darfst jetzt auch so ein bisschen aufbauen. Aber ja, am Ende hatten wir jetzt oft diese sehr effizienzgetrimmte Geschichte. Vielleicht haben sie aber auch gesehen, dass das Grenzen hat, weil Matthew Ball hat jetzt gerade im Interview gesagt, diese Preiserhöhung auf den Game Pass, die sie gemacht haben, man weiß ja nie, wie sehr Gamer wirklich hinter ihrem lautstarken Boykott stehen. Aber in dem Fall hat es ihnen wohl wirklich Millionen an Abos sie gekostet, dass sie diese Erhöhung so absurd gemacht haben. Das heißt, wir kommen langsam schon, und auch das, ne, 80 Euro für Outer Worlds 2, wenn Leute trotzdem viel vorbestellt hätten, hätten sie den Preis gelassen bei 80. Aber sie haben, glaube ich, die Grenzen des, wir können die bestehenden Leute immer weiter melken, jetzt langsam doch mal entdeckt. Und ich glaube, die Gaming-Branche dachte lange Zeit, diese Grenze gibt's gar nicht wirklich. So, und die Gamer kaufen doch immer. Sie beschweren sich über den Preis einer GeForce 5090, aber zum Launch ist die ausverkauft. Sie beschweren sich über den Preis der Switch 2, aber zum Launch ist der beste Konsolen-Launch ever. Aber es gibt dann offensichtlich doch Grenzen und langsam stoßen die Firmen daran.
Ja, jetzt hast du gerade Matthew Ball erwähnt, der wird noch eine Rolle spielen, weil wir können nicht einfach Matthew Ball sagen und dann so tun, als gäbe es den nicht. Also über den wird noch geredet werden müssen. Mr.
PowerPoint-Präsentation.
Naja, genau, Mr. Analyst und Krisenberater, sag ich mal, den haben wir schon öfter behandelt, jetzt auch hier bei uns im Talk. Heiko lächelt schon wissend, weil einer davon war auch mit ihm. Bevor wir zu Matthew Ball kommen, Human war krank bei dem Talk, wo wir beide über Matthew Ball gesprochen haben. Ich habe dann nochmal mit Human separat über Matthew Ball gesprochen.
Ja, da war ich nicht dabei, er war ja gesund.
Da warst du nicht dabei. Matthew Ball, ich habe eine Vermutung, was Matthew Balls Rolle ist bei Microsoft, weil sie ihn ja jetzt angestellt haben, als Chefstrategen für Xbox. Also er ist verantwortlich dafür, Asha Sharma, die Xbox-Geschäftsführerin, zu beraten, wo es hingehen soll mit dieser Plattform und was die Zukunft dieser Plattform oder der Marke Xbox irgendwie sein soll. Und Matthew Ball hat ja sehr, sehr klare Vorlieben und sehr klare Dinge, die er cool findet. Und dazu kommen wir gleich. Ich will nur mal ganz kurz eine Sache noch aufdröseln, die für jetzt diese ganzen Veränderungen und für die Dinge, die auch bei Sony umgestellt werden, dass sie die Spiele nicht mehr auf den PC bringen, die da ganz wesentlich ist, nämlich die undankbare Zeit der Hardware-Krise, die ja auch ein Valve trifft mit seiner Steam-Maschine. Ne? Auch die sind nicht außen vor, wenn es darum geht, wie aktuell die Preise für Komponenten und insbesondere für Speicher und Festplattenplatz steigen. Asha Sharma hat in diesem Bloomberg-Interview gesagt, diese Preise haben sich normalerweise, ne, im Laufe einer Konsolengeneration wird es immer billiger, weil man halt Routine entwickelt bei der Herstellung von dem Ding. Ne? Die Komponenten werden standardisiert. Es wird immer billiger, das Teil herzustellen und dadurch verdienst du als Konsolenhersteller immer mehr. Jetzt ist es umgekehrt, das wird immer teurer, weil die KI den ganzen Speicher frisst. Also die Rechenzentren den ganzen Speicher aufkaufen und dadurch haben sich die Preise innerhalb dieser Konsolengeneration bei der Xbox fast verdreifacht. Alleine, was Microsoft bezahlen muss, um die Hardware herzustellen. Sony geht's genauso. Gabe Newell geht's genauso bei der Steam
Machine. Nintendo auch. Nintendo hat die Preise auch erhöht.
Genau, und Nintendo geht's genauso. So, und jetzt ist natürlich die Problematik, vor der du dann stehst. Ja, wie verdient man denn da noch Geld? Ne? Wenn wir eine Hardware-Plattform anbieten wollen und es wird immer teurer, eine Hardware-Plattform zu machen, ne? Nicht umsonst ist die Steam Machine auch verschoben worden. Wie sollen wir denn dann Geld verdienen? Und ich glaube, diese ganzen, wieder dieses Einmauern auf der eigenen Konsole, dieses Einmauern auf der eigenen Plattform liegt auch darin begründet, dass sie halt dann hoffen, diese Plattform damit halt mehr monetarisieren zu können. Ne? Vielleicht kauft sich ja doch bitte jemand eine Xbox. Vielleicht nicht für Clockwork Revolution, aber vielleicht für Gears of War, ist immerhin in den USA eine riesengroße Marke. Vielleicht kauft sich halt dann doch jemand eine PlayStation für das nächste God of War oder Wolverine und sitzt nicht da und sagt, nee, wieso, in einem halben Jahr kommt es eh für einen PC. Obwohl ein halbes Jahr. In zwei Jahren kommt es eh für einen PC. Aber kommt erst eh nicht mehr, also vergiss es. So, einfach die Hoffnung, dadurch die Hardwareverkäufe stabilisieren zu können. Aber ist das eine realistische?
Das wird, also ich glaube, die hoffen einfach alle darauf, dass die KI-Blase möglichst schnell platzt.
Ja.
Also ich sehe keinen Ausweg. Also ganz ehrlich, solange wir diesen KI-Transformationsprozess haben und solange diese ganze Tech-Bubble wirklich dafür sorgt, und das betrifft ja nicht nur Microsoft und Sony und Nintendo, das betrifft ja jeden von uns, der jetzt irgendwie sagt, ach, jetzt mal upgraden von 16 GB RAM auf 32, wäre schon cool. So, das ist ja ein allgegenwärtiges Problem für alle, für das es Stand jetzt einfach keine schnelle Lösung gibt. Mhm. So, wir hatten kurz vorher drüber gesprochen, ob die Cloud eine Lösung sein könnte. Ja, lol, dafür bräuchten wir halt auch erstmal die entsprechende Infrastruktur. Wer soll die bauen hier in Deutschland gerade? Also, auch das wird...
Ja, nee, es tut mir leid, der Glasfaseranschluss geht nicht in Ihre Wohnung rein. Er endet leider vor der Tür.
Ja.
Viel Spaß mit Ihrem Cloud-Service.
Ja, ich kann meine Xbox auf den Gehsteig stellen, dann kommt die Glasfaser zu mir.
Also auch das wird so schnell nicht passieren. Auch da hatten ja alle gehofft mit ne, this is an Xbox. Wir hatten ja sogar diese Werbekampagne.
Ja, die hat jetzt aufgehört, die hat einfach schon mal auch einstellen lassen.
Ja, völlig zu Recht auch. War ja auch großer Quatsch. Weil ja auch eine komplette Markenidentität verloren geht. So. Also die wissen, und das ist ja das Teil, ne? Ich sage, die haben keine Strategie. Ja, wo soll sie denn herkommen? Was sollen sie denn gerade machen? Weil das ihr Geschäftsmodell, so wie es funktioniert, nämlich du baust eine Konsole, du entwickelst eine Konsole, die subventionierst du in den 2-3 Jahren. Und dann hast du 4, 5, 6, 7 Jahre Spaß damit, weil du eine richtig gute Marge hast mit den Konsolen und gleichzeitig verdienst du an den, partizipierst du an den Shoppreisen, dass du halt deine 20, 30% davon kriegst, wenn halt jemand ein Spiel auf deine Konsole verkaufen möchte. Aber dieses Geschäftsmodell ist halt inhärent und nachhaltig kaputt. So. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie das lösen können und lösen wollen. Und dann passiert natürlich etwas, und das sieht man ja auch, nicht nur im Gaming, sondern überall, wenn du eine Krise hast, dann ist das Erste, was du machst, dass du erstmal protektionistisch wirst. So. Und das ist jetzt das, was passiert aus meiner Sicht. Die Konsolenhersteller sichern erstmal das, von dem sie glauben, dass es noch irgendwie einen Wert hat und gucken halt, wie können sie das, was sie haben, noch halt absichern gegenüber äußeren Einflüssen.
Ja, solange es noch funktioniert. Maurice.
Ja, ich glaube, eine der schwierigen Sachen dabei ist, auch noch was Heiko sagt, stimmt alles total. Das Schwierige ist, dass neben der ganzen Preisgeschichte für Hardware das Geschäftsmodell ja aber leider an beiden Fronten kaputt ist. Und das ist ja immer die Abwägung. Ich glaube, daher kommt auch dieses Geflipfloppe. Und wo man jetzt sehen wird, ob es so rum funktioniert, weil umgekehrt die Preise für die Entwicklung einzelner Spiele ja auch massiv explodiert sind. Und da hast du umgekehrt das Problem, dass du eigentlich den möglichst großen Absatzmarkt brauchst für jedes einzelne Spiel. Wenn Microsoft nicht irgendwie querrechnen will, so von wegen, wir subventionieren die Entwicklung von des nächsten großen Halos zum Beispiel mit halt Einnahmen, die wir über die 30% Store-Verkäufe von irgendwelchen anderen Spielen bekommen. Aber das ist ja der Grund, warum auch zum Beispiel Third-Party-Publisher, die gehen ja komplett auf Multiplattform. Square zum Beispiel macht jetzt Final Fantasy, ne, für alle zum Start.
Richtig, ja.
Weil Spiele für sich auch so teuer geworden sind, dass du es dir eigentlich nicht leisten kannst, zu sagen, wir nehmen ein Drittel oder mehr mit der PlayStation 3, weil sie ist ja, PlayStation 5, weil sie ja größer ist als die Xbox. Wir nehmen ein Drittel, Viertel, Fünftel des Absatzmarktes weg und hoffen, dass dafür mehr Leute unsere Hardware kaufen, mit der wir eigentlich auch kaum noch Marge machen, weil sie so teuer ist. Aber umgekehrt, woher kommt das Geld für das einzelne Spiel dann her? Und ich glaube, das ist natürlich, ich glaube, die wissen es auch, wie Heiko sagt, die wissen es selber nicht, weil Sony hat ja auch, okay, wir probieren mal auf dem PC. Ja, auch nicht so wirklich. Okay, jetzt gehen wir zurück auf nicht auf PC. Und die versuchen irgendwie, sich an ein Modell hinzulavieren, das funktioniert, während der Markt um sie herum explodiert, mehr oder weniger. Aber ich kann mir absolut eine Realität vorstellen, muss ich am Ende merken, okay, Ziel A erreicht, wir haben wieder mehr Xbox-Käufer, aber Gears hat seine Entwicklungskosten leider nicht eingespielt, weil uns die, 6 Millionen Verkäufe auf PlayStation, die Forza gemacht hat, jetzt fehlen dafür.
Ja. Für mich ist da auch jetzt bei all diesen strategischen Entscheidungen, die jetzt kommuniziert werden gerade, sie können auch in 1-2 Jahren direkt wieder gekippt werden. Also sobald sich wieder an der Speicherfront etwas tut oder wenn sich da die Situation, wir wissen ja noch auch jetzt noch erstaunlich wenig über die nächste Konsolengeneration, also PlayStation 6, Project Helix. Das wird alles auch gerade noch mal komplett auf den Prüfstand gestellt, weil die aktuelle Strategie von Microsoft oder was sie ja schon kommuniziert haben eigentlich, ne, dass der Project Helix soll ja eigentlich ein PC werden. Ja, herzlichen Glückwunsch gerade bei den Produktionskosten. Ja. Die werden jetzt auch denken und gucken, okay, ja, aber wollte Valve nicht auch eigentlich schon die Steam Machine rausbringen? Warum machen die das denn nicht? Ja, hat vielleicht seine Gründe.
Ja.
Und auch das mit den Sony und Exklusivtiteln, das hatten wir doch auch schon mehrfach. Also, dann dauert es halt mal 3 Jahre, bis ein Spiel dann doch noch rauskommt. Oder dann läuft irgendein Vertrag aus und dann wird es noch gemacht. Das Gleiche mit Xbox, wenn sie dann doch irgendwie einen Spin finden für den Game Pass, dann gehen die damit auch wieder auf Konsole, beziehungsweise auf PlayStation 5. Das ist denen dann auch gerade wurscht, was sie vor 2 Jahren gesagt haben.
Es ist alles im Fluss. Jetzt lese ich auch hier gerade im Chat, bei Nintendo geht's doch auch. Ne? Nintendo schottet sich ja auch ab oder seine Spiele auf seiner eigenen Plattform und da läuft's doch.
Ja, aber Nintendo war ja schon immer alles egal. Man darf Nintendo niemals unterschätzen. Nintendo hat auch einen völlig anderes, funktioniert als Unternehmen völlig anders als Sony und Microsoft. Es ist ein völlig anderer Cashflow. Ja, Gaming ist bei Sony und Microsoft auch wichtig, aber wenn du halt die Gaming-Umsätze bei Microsoft im Kontext des Gesamtkonzernumsatzes betrachtest, dann ist es plötzlich nicht mehr ganz so wichtig und relevant. Und Nintendo hat sich ja auch noch nie wirklich über Hardware-Power in dem Sinne definiert. Das heißt, Nintendo hatte schon immer ihre Hardware auch so kalkuliert, dass sie bereits ab der ersten Konsole Geld verdienen.
Ja.
Also sie haben Konsolen nie subventioniert. Deswegen ist ihr Geschäftsmodell auch völlig anders aufgebaut. Sie haben immer geschaut, dass sie sich mit den Konsolen auch anders abheben als über die Hardware. Das ist ja die Switch mit dem Hybrid aus tragbarer Konsole und stationärer Konsole das beste Beispiel, wie ihr größter Erfolg Nintendo 3DS oder der Game Boy. Das waren ja immer Geräte, die haben sich ja nicht über Leistungsfähigkeit unterschieden, sondern durch Produktinnovation.
Ja, und Nintendo hat die Markenrechte an unserer Kindheit. Muss man so sagen, ne? Mit Mario, Zelda, Pokémon natürlich, ne, das ihnen auch mitgehört.
Sie sind aber auch nie rumgeeiert. Also natürlich haben sie immer krass experimentiert.
Also und, auf Mobile die
und Handyspiele und so. Und komischen Kram gemacht, ja. Sie waren aber auch auf Mobile immer sehr protektionistisch unterwegs. Also auch auf Mobile, wenn man sich die Mobile-Spiele von Nintendo, das waren ja auch immer die eigenen Marken. Sie haben immer auf die klare eigene CI dabei geachtet. Es waren dann auch meistens so, du musst einen Nintendo-Account haben, um ein Mobile-Spiel oder Nintendo Free-to-Play wie Mario Kart World Party, egal. Ich habe sogar mal ein Fire Emblem auf dem Handy gespielt eine Weile. Da hast du auch immer einen Nintendo-Account gebraucht.
Tja. Ja, und schon bist du im Ökosystem mit drin.
Plus, bei allem, was man kritisieren kann, Nintendo hat auch nicht so lässt seine großen Geldbringermarken auch nicht so ewig schleifen, wie es Microsoft teilweise jetzt getan hat in letzter Zeit. Also Halo liegt halt auf eine Weise rum, wie Pokémon nicht rumliegt. Man kann sich beschweren drüber, wie die neuen Pokémon-Spiele sind, aber die machen schon ihr Geld und halten die Marke am Leben. Während Halo halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, Halo Infinite, irgendwann ist es verreckt. Jetzt kommt dann halt mal wieder ein Remake vom ersten Teil zum dritten Mal. Und ja, keine Ahnung, Bethesda, die machen halt weiter ihr Elder Scrolls 6, was dann irgendwann 2030 mal einen neuen Trailer bekommt. In der Zeit hat Nintendo schon wieder 3 neue Pokémon-Spiele veröffentlicht.
Ja. Und ich muss halt auch immer so lachen, wenn jetzt gesagt wird, hey, wir haben jetzt die Remake- und Remaster-Welle. Und ich sage, bei Nintendo läuft diese Welle seit 20 Jahren.
Das stimmt, ja. Aber Maurice, plädierst du hier gerade für die Assassin's Creedisierung von Halo, dass wir jetzt jedes Jahr ein Halo kriegen? Das ist ja ein Horror.
Nein, das nicht. Okay, aber gut. Man muss, finde ich, schon sagen, dass bei Microsoft viele der Sachen, die schiefgelaufen sind, die sind auch nicht nur irgendwie der Hardware-Markt oder Strategie oder sowas. Es hat auch einfach aus Gründen, wie sie so ein Teil nicht mal unbedingt was können, der Kern ist am Ende immer noch, dass einfach die Games stimmen.
Ja.
Und das war halt jetzt auch eine Weile lang nicht mehr so bei Microsoft. Da war halt dann, sie haben sich groß Blizzard und Bethesda gekauft und dann Diablo 4 nach einem super starken Start ziemlich eingeschlafen eine Weile lang. Also Diablo ist auch heute, wir sehen das, glaube ich, auch alle, ne, wir machen ja alle Berichterstattungen über verschiedene Kanäle. Du siehst es an den Aufrufzahlen, das Interesse an Diablo. Das haben sie haben es wirklich geschafft, das Interesse an Diablo massiv zu killen. Mhm. Bethesda, auch da, das ist nicht alles Microsofts Schuld, aber Starfield war halt nicht die nächste große IP, die dann neben Fallout und Elder Scrolls steht, als ein Titan im Gaming. Klassische Marken wie Halo und auch Gears. Ne? Gears kommt jetzt was Neues, aber war ja auch lange Zeit nicht mehr so viel los. Also vieles ist ja am Ende nicht nur, okay, ist jetzt Game Pass die richtige Strategie? Wie macht man Hardware genau? Wenn deine Plattform, was auch immer sie ist, einen stetigen Schub an richtig geilen Spielen hat, dann wirst du deinen Weg im Erfolg schon finden. Aber das hat ja auch nicht geklappt bei Microsoft lange Zeit.
Ja.
Während es halt bei Nintendo schon unterm Strich insgesamt funktioniert hat.
Stimmt, bei Nintendo klappt es noch mit am besten. Aktuell Sony hat ja ähnliche Probleme. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei Microsoft, aber bei Microsoft geht das halt schon 20 Jahre zurück, siehe Age of Empires und wie lange wir da gewartet haben, bis mal wieder was passiert. Aber auch ein Sony hat ja in der aktuellen Konsolengeneration diese Nachschubprobleme. Naughty Dog, eines ihrer wichtigsten eigenen Studios und garantiert nicht billig, ja, mit Sitz in den USA, da zahlt man ordentliche Löhne, hat noch kein Spiel veröffentlicht für die PS5. Ja, es gab halt die Remasters und so, ne? Das klar, aber noch kein eigenes neues Spiel.
Vor allen Dingen haben wir es bei Sony ja mit einer grandios, also wirklich grandios gescheiterten Unternehmensstrategie zu tun, nämlich wir machen jetzt in Richtung Service-Games.
Die haben doch welche rausgebracht. So. Concord,
Marathon. Ich werde nie diesen Satz vergessen, der stand in einer Sony-Unternehmenspräsentation. Wir werden rund um Bungie ein, jetzt passt auf, jetzt kommt ein echtes Zitat, ein Live-Service-Zentrum der Exzellenz aufbauen. Das ist ein echtes Sony-Zitat.
Wenn es klappt, würden heute alle sagen, cool, aber wenn es dich halt hinter einen Hintern beißt, ja. Schlecht gealtert.
Und auch da wieder, ne? Man sieht einfach wieder, wie schnelllebig die Games-Branche ist, wie volatil, wie schwer vorhersehbar auch die Games-Branche ist. Also auch da, wer hätte denn von uns vor fünf Jahren geglaubt oder vor drei oder vier Jahren, dass 2025 ein Double-A-Spiel mit das von 33 Leuten entwickelt wird, plus Zulieferern, der große Gewinner bei den Game Awards und einen insane kommerziellen Erfolg feiern wird. Wir sehen ja plötzlich wieder, wir haben hier noch zusammengesessen und Diskussionen mit Human geführt, mit warum Double-A aussterben wird, warum es nur noch Indie und Blockbuster geben wird.
Ach, warst du da mit dabei?
Ah, guck, da war Human nicht krank.
Aha, seitdem ist er.
So, ja. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Phase, in dem alle plötzlich wieder sagen, hey, Double-A ist das neue Triple-A. Und du auch sagst, nee, so ist es dann auch wieder nicht.
Ja, wobei, ich hätte ja schon vor ein paar Jahren sagen können, dass es keine gute Idee ist, $3 Milliarden für Bungie auszugeben. Oder waren es drei? Also auf jeden Fall sehr, sehr teuer.
Ja, aber auch da wieder, ohne jetzt das verteidigen zu wollen, aber man muss diese Investition auch als Folge ihrer Zeit nennen. Diese Investition wurde zu einem Zeitpunkt getätigt, als diese Firmen Geld loswerden mussten. Ja. Die wurden so zugeschissen von Investoren mit Kohle, weil das eine der einzigen Branchen war, die während der Pandemie performt haben, dass sie investieren mussten. Also sie mussten das, und deswegen gab es diese ganzen absurden Akquisitionen zu absoluten Mondpreisen. Da waren ja Bungie und Sony nicht die einzigen. Da haben sie ja alle rausgeballert, ja, die Milliarden ohne Ende.
Sag mal Microsoft, ne?
Oder THQ, bzw. Embracer.
Ja, oder Krafton jetzt jüngst, die diesen absurden Subnautica-Deal unterzeichnet haben, den niemand versteht. Bei aller Liebe für Subnautica, wie sie da, ja, 250 Millionen Bonus kriegt ihr dann auch noch. So, ich glaube, viele der Probleme kommen halt wirklich von so ein paar tief verwurzelten Entwicklungen, auf die großen Firmen alle noch keine Antwort haben, nämlich einfach, wie viel teurer und länger Spieleentwicklung geworden ist. Das halt, also es ist ja irgendwie alles darauf zurückzuführen. Du kannst nicht mehr auf Trends reagieren, du kannst nicht mehr in einer Konsolengeneration mehrere Blockbuster pro Studio haben, wenn halt jedes einzelne Spiel 6 Jahre dauert oder sowas. Das ist auch lustig, weil wenn du mit Spieleentwicklern, aber ist nicht lustig, aber wenn du mit Spieleentwicklern redest, die reden auch zunehmend in Begriffen wie, ich bin jetzt x Jahre alt, wie viele Spiele habe ich eigentlich noch? und es ist ja wirklich so, du redest mit einem 40-jährigen Spieleentwickler und der sagt dir so, ja, bis zur Rente, vielleicht habe ich noch 4 Spiele, wenn es hochkommt, ne, wenn ich durchweg arbeite, was ja absurd ist eigentlich. Und damit kommen sie alle nicht klar, während die Überraschungserfolge, wie ihr sagt, dann oft halt eher an Sachen gehen wie auf einmal Slay the Spire 2 oder sowas, wo ein kleines Team ein 2D-Kartenspiel gemacht hat.
Ja, das ist diese Problematik hat auch Jason Schreier, unser alter Freund, noch bekannt von Kotaku, dann zu Bloomberg gewechselt, jetzt YouTuber. Neuerdings mit eigenem Kanal.
Ich finde das so geil. Ja.
Ja, oder? Jason Schreier setzt sich einfach vor eine Kamera, ohne Gameplay einzublenden, nix, nicht mal eine gute Kameraperspektive, macht Videos, Leute freuen sich, aber weil er Ahnung hat, ja, und weil er interessante Dinge erklärt hat, mehrere Videos schon gemacht, aber zwei insbesondere, in denen er genau diese Problematik nochmal aufdröselt. Warum dauert es eigentlich immer länger, Spiele zu machen? Ne, unter anderem, weil wir in der Fidelity-Falle sitzen, dass Grafik immer besser werden muss, auch wenn Engines immer mehr Fähigkeiten haben, versucht man trotzdem bei AAA halt nochmal eins draufzusetzen und dann sind es halt plötzlich nicht mehr 4 Leute wie bei Final Fantasy VI, die eine Zwischensequenz machen, sondern 30 oder so. Aber auch wegen Managementfehlern und Fehleinschätzungen der Studios, die man verwaltet und der Spiele, der Entwicklung der Spieleindustrie an sich. Du hast es gerade schon gesagt, Heiko, ne? Es ist halt vielleicht keine gute Idee, sich ein BioWare zu nehmen und zu sagen, wisst ihr was, wäre doch cool, wenn wir Live-Service-Games machen.
Ja, aber das ist ja auch wieder ein inhärentes Problem der Spielebranche. Und ja, das ist ein Managementfehler. Und ohne das Management in Schutz nehmen zu wollen, aber es ist tatsächlich auch ein Problem, was die Investoren haben. Denn in der, die solche Spiele oder auch gerade, wenn Spiele neu konzipiert werden, brauchst du ja erstmal Geld. Du musst ja 5, 6, 7, 8 Jahre vorfinanzieren, bevor du überhaupt einen Erlös hast. So, also brauchst du Geld. Woher kommt das Geld? Ja, natürlich über Publisher oder eben auch Sony, Microsoft, Nintendo, wie sie auch alle heißen. Aber meist eben auch über Investoren oder eben von Leuten aus dem Management. So, und die treffen ja die müssen ja nach irgendwas ihre Investitionsentscheidungen treffen. Also wo stecken sie Geld rein und wo stecken sie nicht Geld rein? Und der Fehler, der immer wieder in der Games-Branche passiert und der auch ein Stück weit nachvollziehbarer ist. Und das absurdeste Beispiel dafür ist für mich, wie heißt das nochmal, Stuhl von David Cage?
Quantic Dream?
Irgendwas? Quantic Dreams, genau. Die Spellcaster-Spell-Dings gemacht haben.
Chronicles? Ich habe keine Ahnung.
Ein League of Legends-Klon.
Ach, das Ding. Wo wir alle gesagt haben, was läuft denn jetzt schief bei Quantic Dream?
Genau. Eben auch, ja, auch da asiatischer Publisher, die eingestiegen sind mit viel Geld. Und dann hast du halt jemanden, der dir sagt, okay, wir sehen doch gerade, was hier gerade stark performt. League of Legends, Riesenhit. Hier, Service-Game-Shooter, The Shit, Extraction-Shooter. Das läuft alles super. Wir brauchen auch sowas bei uns. Denkt nur niemand dran, ja, okay, jetzt läuft's gerade. Aber wenn jetzt 30 Studios anfangen, Extraction-Shooter zu designen und damit in 5, 6 Jahren fertig werden, könnte das vielleicht ein Problem sein. Auf der anderen Seite, wenn du selbst ein Manager bist und sagst, hier, ich gebe dir 4 Milliarden Dollar, entwickel mir dafür so ein Spiel, dann sagst du ja auch, ja, kann ich schon verstehen, das sagt mir, ich will dein Geld nicht. Schwierig.
Ja. Was glaube ich auch noch ein Punkt ist, um wieder mal noch zu Xbox konkret zurückzukommen. Ich glaube, manches von dieser Strategie jetzt gerade ist auch nur zu einem Teil eine schiere finanzielle Rechnung, obwohl die auch Teil davon ist. Matthew Ball hat ja auch sogar in einem Interview mit The Game Business hat er gesagt, wir gehen auch davon aus, dass manche Spiele sich jetzt schlechter verkaufen, aber wir sehen das als eine nachhaltigere Strategie langfristig. Aber ich glaube, ein Teil ist auch einfach so ein Stimmungsding, du willst jetzt den Hardcore-Xbox-Fans, also die Leute, die für dich Konsolenkriege führen, du willst denen signalisieren, so ihr könnt jetzt wieder stolz drauf sein, Xbox-Fans zu sein.
Sie haben ja sogar eine Umfrage gemacht und Exklusivtitel war der meistgeäußerte Wunsch ihrer Community.
Also ja, aber das ist doch so ein Stockholm-Syndrom. Ja. Wenn ich eine Xbox habe, will ich halt auch Exklusivtitel drauf laufen. Genau. Genauso wie wenn ich eine Play. Ich habe ja Geld investiert in etwas, also möchte ich auch gefühlt etwas für dieses Geld bekommen. Es geht ja mir mit meinem PC genauso, weil auch unfassbar viel Geld für PC-Hardware ausgegeben. Dann will ich auch coole Spiele dafür. Ja.
Ja, was irgendwo verständlich ist, aber ich finde das nur insofern interessant, dass ja man ja auch argumentieren könnte. Aber wenn du aus einer business-gedachten Sicht ist es eigentlich recht albern, jetzt noch diese Exclusive-Strategie zu ändern, weil du redest schon über die nächste Konsole. Die hier ist am Ende ihrer Zeit. Sie hat auch den Konsolenkrieg verloren. Wird sich jetzt wirklich die Xbox Series Userbase noch signifikant verändern, weil du im Lauf dieses Jahres, also dieses Jahr einen Exklusivtitel hast und nächstes Jahr vielleicht auch noch ein oder zwei? Weil sie auch schon gesagt haben, glaube ich, bei manchen Sachen konnten sie den Vertrag halt nicht mehr verändern, weil das Spiel schon für PlayStation 5 angekündigt wurde. Das wird jetzt die Welt nicht mehr verändern, aber sie brauchen halt jetzt, auch für die neue Chefin, sie brauchen halt jetzt Good Vibes.
Ja, ist eine rein emotionale Sache.
Genau. Wir wollen wieder Emotionen mit der Marke Xbox verbinden. Ich stehe dem so ein bisschen zwiegespalten gegenüber, weil ich finde so, Konsolenkriege sind komplett bescheuert und Gamer profitieren davon weniger, als sie denken, weil am Ende wollen wir einfach alle geile Spiele, die möglichst viele Leute spielen können. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen verstehen, dass, weil sie haben halt mit dieser komischen Alles ist eine Xbox-Kampagne auch die Marke so verwässert, dass du halt wirklich dich wahrscheinlich schwer tust, noch deine Hardcore-Community anzusprechen. Und das wollen sie damit auch sehr wieder machen. So, schaut mal, wir hören euch, es gibt wieder was und die eigentliche Zukunft von Xbox werden wir dann mit der nächsten Generation sehen, wie sie die handhaben.
Also das ist, ja. Ach so, bitte.
Nein, ich wollte, sag du erst mal.
Das Ding ist ja, sie wissen ja, wo der Fehler passiert ist. Und das ist ja auch das, was sogar Phil Spencer schon erkannt hat. Nämlich der Fehler ist passiert im Generationswechsel. Und der ist auch schon lange her von der Xbox 360 zur Xbox One. Sie hatten die erfolgreichere Konsole. Sie hatten die Xbox 360. Sie waren da erfolgreicher als die PlayStation 3. Mhm. Und dann haben sie halt diesen, und das war ja nicht mal Phil Spencer, ja, also deswegen ist das auch alles nicht nur Phil Spencer schuld. Dann haben sie ja diesen groben Fehler gemacht mit dieser Xbox One und dem, ne, wir alle wissen es noch, TV und
ja.
Und der Kinect und was ist da nicht alles. Heißt, man sagt jetzt das integrierte Wohnzimmer und das ist jetzt unser Entertainment-Zentrum. Ja. Und ihre ganze Community hat halt gesagt, ja, nee, dann wechseln wir halt zu PlayStation. Und das ist das Problem, weil du kriegst nicht Communities so schnell von A nach B nach C, weil du hast deine Bibliothek, ja, Abwärtskompatibilität ist ein großes Thema. Du hast deine Communities, du hast deinen Gamerscore oder deine PlayStation Achievements, whatnot, ja, den ganzen Kram. Es gibt schon einen sehr emotionalen Bezug zu einer Plattform, das verstehe ich. Und den aufzulösen, diese Scheidung herbeizuführen und das dann wieder zu kitten, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und das, da haben sie, deswegen ist es denen, glaube ich, völlig wurscht jetzt mit, dann bin ich total bei Maurice, ach komm jetzt, ob das jetzt exklusiv ist oder nicht. Die müssen einfach wieder mit Project Felix ein Produkt hinstellen, bei dem die Leute sagen, ich möchte auf diese Plattform. Ich sehe sofort die Vorteile gegenüber einer PlayStation 6. Vielleicht, weil sie viel billiger ist. Vielleicht, weil sie viel leistungsstärker ist. Vielleicht, weil sie eine Idee hat, die Sony nicht hat. Aber sie müssen mit der Hardware-Basis in der nächsten Generation punkten. Alles andere wird nicht funktionieren.
Also, ich glaube, das ist alles richtig. Aber ich glaube, sie tun das nicht nur, um ihrer Kern-Community einen Gefallen zu tun und Leuten, die Fans sind ihrer Plattform, sondern weil sie diese Community noch so lange und so stark weiter monetarisieren wollen, wie sie es können. Also, ne, du gehst ja nicht zu Satya Nadella, zum Xbox-CEO und sagst, du, wir wollen unserer Community einen Gefallen tun, wir wollen mal wieder richtig was tun für die Leute, die eine Xbox gekauft haben, weil sind wir ihnen einfach schuldig, ne? Also auch wenn es jetzt nicht so viel Geld bringt, dann sagt er doch auch, okay.
Und ja, da ist die Tür.
Genau, ja, du machst jetzt den Job seit 100 Tagen, mehr wird's auch nicht mehr. So, ich glaube, die Problematik, die wir sehen, KI wird nicht weggehen. Das ist dieses Hardware-Problem, wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen schwächer, vielleicht wird es noch schlimmer, aber diese Kostenfalle, in der wir uns befinden, gerade im High-End-Gaming und AAA-Gaming, auf der Seite, die Problematik wird bleiben, die Problematik auf Entwicklungsseite wird auch bleiben, um nochmal Jason Schreier zu zitieren, der hat in einem Video sehr simpel, aber doch plakativ vorgerechnet, wie hoch heutzutage die Burn-Rate eines Studios ist, also die Geschwindigkeit, in der ein Studio, das ein Spiel entwickelt, durch Geld durchbrennt, durch Budget verbrennt quasi. Und das hat sich im Vergleich zu 2016, also zu vor 10 Jahren, verzehnfacht inzwischen. Für ein Studio in derselben Stadt, das aber heute einen Titel entwickelt, also die Kosten pro Kopf sind gestiegen, die Entwicklungszeiten für ein AAA-Game sind gestiegen und was ist der dritte Faktor? Jetzt kann ich nicht mehr rechnen. Achso, die Größe des Entwicklerteams ist natürlich auch gestiegen, weil die Projekte komplexer werden, insbesondere im AAA-Bereich. Also verzehnfachte Entwicklungskosten. Und wenn ich das sehe, ne, die beiden Faktoren.
Preise haben sie nicht verzehnfacht.
Preise kann ich nicht erhöhen. Genau, Preise kann ich nicht erhöhen, sonst kriegst du sofort ein Video von Maurice Weber, warum es eine dumme Idee ist.
Ja.
Also, wenn ich teurer mache, verliere ich Millionen Abonnenten. Kann ich auch nicht dran drehen. Die Konsolen kann ich teurer machen, das ist jetzt auch zuletzt passiert, da haben wir aber auch gesehen, das geht auf die Verkäufe. In Japan sind die Verkäufe der Switch 2 nach der Preiserhöhung auf ein Siebtel gesunken in der Woche danach.
Was, echt?
Ja, natürlich, weil die Leute die Woche vorher halt alle noch die Switch gekauft haben, bevor sie teurer wird. Kann natürlich auch ein Faktor sein. Aber dann auf ein Siebtel gesunken die Verkäufe der PS5 in Großbritannien. Da hat man immerhin Zahlen, Marktzahlen, sind um 50% eingebrochen nach der Preiserhöhung und. Also ne, auch da kannst du nicht ewig an der Preisschraube drehen. Aber ich glaube, die Strategie ist, das, was wir kennen und lieben, dieses klassische, insbesondere AAA-Gaming, also die Großprojekte, wird Luxus. Und einen Luxus zu verkaufen, ist nur dann möglich, wenn er möglichst exklusiv ist. Also du willst deine Plattform, und insbesondere in Sony, glaube ich, wird solche Gedankengänge haben. Du willst deine Plattform, die ja teurer werden wird, und deine Spiele, die vielleicht auch teurer werden würden, weil sie werden garantiert nicht billiger in der Entwicklung, du willst die möglichst exklusiv, möglichst hochwertig dastehen lassen, damit du damit in dem Bereich noch möglichst viel Geld verdienen kannst. Wenn du auf der anderen Seite, ne, das ist so dieser Singleplayer-AAA-Bereich, der geht nicht komplett weg, der wird bleiben. Wenn du auf der anderen Seite sagst, alles, was Masse erreichen kann, alles, was irgendwie auch vielleicht günstiger zu produzieren ist, logischerweise, also alles, was Live-Service ist, das streichen wir nach wie vor wie Butter über alle Plattformen, auch wenn wir es selber herstellen, weil das ist nichts, was in Zukunft unsere Konsole verkaufen wird.
Ja, und das ist auch mehr angewiesen auf größtmögliche Spielerzahlen.
Eben.
Weil Leute ja auch ein Service-Game und zu Recht auch ein bisschen danach beurteilen, wenn ich da jetzt anfange, mich rein zu investieren als Spieler von meiner Zeit, dann will ich auch wissen, dieses Spiel hat eine Zukunft. Und also es ist ja so eine Todesspirale. Es ist ja dann noch niemand mehr in Highgard reingegangen, sobald du gesehen hast, die Spielerzahlen sind massiv gedroppt, weil wir alle gesehen haben. Also natürlich war es auch das Spiel einfach nicht gut genug für die Leute, aber du fängst halt dann auch nicht mehr an, weil du weißt, okay, das ist ein Spiel, das will, dass ich es eine Weile spiele und Mikrotransaktionen und so. Und die stecke ich halt nicht rein, wenn ich weiß, das hat eh kaum noch Spieler. Wohingegen halt, wenn du weißt, okay, das ist auf allen Konsolen erfolgreich, dann gehst du eher rein. Deswegen, da ist ja sogar Sony, die jetzt auf dem PC weggehen, noch eine Helldivers ist sogar auf der Xbox seit neuestem. Mhm. Also seit einer Weile schon. Aber ich glaube, was Heiko sagt vorher, ist super richtig mit, ne, sie brauchen eine krasse neue Plattform in der nächsten Generation, mit der sie wieder gewinnen können. Aber sie haben halt das Pech, wie wir jetzt schon ausführlich dargelegt haben, wir sind in der schlechtmöglichsten Zeitlinie dafür. Weil gerade jetzt eine gewinnbringende Hardware-Plattform aufzubauen, ist halt so, ja, was ist der Selling Point der neuen Xbox? Sie kostet nur 900 statt 1000 wie die PlayStation 6. Ja, da werden die Leute bestimmt in Scharen kommen.
Ja. Matthew Ball hat eine Antwort darauf, oder also mir hat er keine gegeben, ich habe nicht mit ihm geredet, aber ich denke, er hat eine Antwort darauf. Ich würde nur gerne ein Thema kurz vorher noch anschneiden, nämlich das Thema PC und Windows, weil von Steam redet keiner. Also gut, Sony natürlich, dass die Spiele nicht mehr auf den PC bringen, das schließt Steam mit ein. Microsoft hat noch nicht gesagt, dass sie Spiele nicht mehr auf Steam bringen wollen, denn dann brauchen sie Reddit gar nicht mehr aufmachen, glaube ich.
Ja, das stand ja auch immer dabei bei den Spielen. Also ich weiß es nicht, ob beim Gears of War würde ich es nicht, aber bei den Spielen, die sie noch Multiplattform waren, stand Steam immer noch dabei beim Xbox Showcase.
Ja, bei den anderen steht Xbox on PC.
Ja.
Xbox on PC. Und jetzt hat Asher Sharma einen interessanten Satz gesagt in einem Interview mit Bloomberg, als es um Windows geht. Ich zitiere, Microsoft besitzt Windows. Windows ist eine der größten Gaming-Plattformen der Welt und hat seit langem mehr Spieler und mehr Stunden als jede andere Plattform. Und ich denke, dass damit in Zukunft auch sehr viele Dollar verbunden sein werden. Was heißt denn das, Asher? Was heißt das? Wird jetzt Windows monetarisiert? Also das war ein sehr spannender Satz. Also sie haben Pläne für die Spieleplattform PC. Hoffentlich heißt es nicht, dass sie auch da sich wieder abschotten innerhalb ihres Xbox-Ökosystems oder sich sogar mit Steam anlegen wollen. Aber was kann das heißen?
Das wäre sehr dumm.
Natürlich wäre das dumm.
Ich hab aktuell den Eindruck, dass, ich gehe nicht mit allem mit, aber dass Asher Sharma das eigentlich schon relativ insgesamt clever angeht und weiß, was sie tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt das Mandat rausgibt. Leute, ab jetzt wird der Xbox Store auf Windows unser nächster großer Geldbringer. nachdem es niemand geschafft hat, eine konkurrierende Steam-Plattform zu bauen. Ich würde es einfach so interpretieren, dass sie meint, wir werden weiterhin viel Geld damit machen, Spiele auf PC zu verkaufen.
Das wäre eine gute Sache. Vielleicht kaufen sie Steam, das glaube ich auch nicht, aber ne, vielleicht
Eine Sache, die dabei für mich noch eine relevante Frage ist, die ich tatsächlich nicht gerade im Kopf habe, vielleicht habt ihr das gerade im Kopf, wenn wir von PC reden und Steam, reden wir ja auch zunehmend vom chinesischen Gaming-Markt, der immer wichtiger und immer krasser wird. Mein letzter Infostand ist, dass die klassischen Konsolen, ich weiß nicht warum, irgendwelche Einfuhrsachen oder sowas, in China recht wenig ein Ding sind, eigentlich.
Ja.
Und dass damit Microsofts Strategie von Konsolen exklusiv heißt bei uns schon auch PC, noch einen entschiedenen Vorteil hat gegenüber der von Sony, die sagt, ja, nee, wir sind dann eigentlich nicht auf dem chinesischen Markt. Also wir sehen God of War nicht als ein Spiel, das die Black Myth Wukong-Spieler sich kaufen würden.
Ja, wobei die ohnehin, also auch in Microsoft und alle anderen, so gut wie alle anderen westlichen Firmen machen in China ohnehin so gut wie kein Geschäft. Und auch da haben wir schon Statistiken gesehen. Bei Matthew Ball, danke dafür, Matthew, dass irgendwie, oh, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, 75-80% des Geldes auf dem chinesischen Markt mit Spielen wird von chinesischen Herstellern verdient. Ne, also das ist fest in der Hand chinesischer Firmen. Warum ist denn ein Tencent so riesig geworden? Ne? Weil sie halt diesen riesigen Heimatmarkt bedienen.
Oh, NetEase oder so.
Oder NetEase, genau.
Also ich glaube schon, dass diese Emerging Markets, die wird es geben. Vielleicht nicht zwingend China, weil es da auch einen sehr großen kulturellen Unterschied gibt in vielerlei Hinsicht. Aber wir haben auch mit Sicherheit Länder, noch andere Länder in Asien, wie eben Indien, oder wir haben Länder in Südamerika.
Ja, aber, genau, das ja, aber wer soll sich denn da noch eine Konsole kaufen zu den Preisen jetzt?
Genau.
Also das bricht ihnen ja auch komplett zusammen. Als Hoffnung, dass diese Hoffnung, dass dort auch der Konsolenmarkt sich mehr etablieren wird, ist ja jetzt komplett geplatzt eigentlich durch diese neue Preise. Vor
absehbare Zeit zumindest, ja.
Stimmt.
Cloud Gaming kann da immer noch eine Perspektive sein. Ne? Also wenn ich einfach nur einen Bildschirm brauche und halbwegs brauchbares Internet.
Da sind wir jetzt bei der Frage, ob jetzt Brasilien schneller Glasfaserabdeckung landesweit hat oder Deutschland.
Ja, das Rennen ist nicht entschieden.
Ja, also es ist wahnsinnig kompliziert und ich glaube, sie haben auch Stand jetzt noch nicht wirklich eine Antwort darauf. Und ja, sie werden, ich denke, worum es auch da geht mit Windows, da hat sie ja grundsätzlich einen Punkt. Und die Plattform zusammenzubringen, ist sicherlich auch ein Punkt. PC und Xbox. Ich sehe da jetzt auch nicht ganz so den riesen Konkurrenzkampf, weil dann immer gesagt wird, dann ist es ja nicht mehr Xbox-exklusiv. Es macht schon noch, ich finde, dass ein PC und eine Xbox-Konsole beziehungsweise eine PlayStation 5 oder eine Switch ist von der ganzen Anmutung, wie gehst du mit diesem Gerät um, das ist schon nochmal was völlig anderes. Auch wenn ich weiß, es gibt Wohnzimmer-PCs, und das ist ja auch das, was eine Steam-Maschine versuchen möchte. Aber ich glaube, darum geht es ja genau, wird es mit Microsoft gehen. Wie bringen sie ihr Ökosystem auch ins Wohnzimmer? Womit sie schon einmal bei der Xbox One grandios gescheitert sind.
Ja.
Sie werden es mit Project Helix, da zeigt alles drauf hin, ein weiteres Mal probieren und diesmal hoffentlich schlauer dabei vorgehen. Nämlich indem sie das Ökosystem in den Mittelpunkt und stellen und die Vorteile davon und mir nicht irgendwelche Zappelkameras unter den Fernseher stellen.
Und jetzt kommt Matthew Ball ins Spiel, der neue Chief Strategy Officer. Ist der offizielle Titel. Also Chefstratege für Xbox. Ein durchaus bekannter Analyst. Es heißt immer einer der bekanntesten Analysten, aber ehrlich gesagt, er ist mir in den letzten Jahren zweimal begegnet. Einmal, weil er der größte Metaverse-Advokat war bei dieser kompletten Metaverse-Bubble, die Gott sei Dank geplatzt ist mit Crypto-Gaming und Co. inzwischen. Und da war überall Matthew Ball, auch Epic. Hier, der Tim Sweeney hat ihn zitiert oder seine damalige Analyse, dass das Metaverse die Zukunft ist. Also da kam Matthew Ball, dann war er lange weg und jetzt, Ende letzten Jahres, kam er plötzlich wieder mit seiner, oder Anfang des Jahres jetzt, mit seiner Analyse des Aufmerksamkeitsverlustes von Gaming, mit der er ja sagen möchte, junge Leute da draußen, also jung im Sinne von nicht wir jetzt mit Ende 30, sondern...
Also ich finde, wir sind geistig jung, Micha.
Ja, also körperlich junge Leute.
Quasi der Querschnitt der jugendlichen Gesellschaft eigentlich.
Ich hatte, genau. Ich hatte am Freitag beim Summer Game Fest diesen krassen Moment, als es hieß irgendwie, die Beta für Guild Wars 3 steigt Ende nächstes Jahr. Und da habe ich gedacht, ach scheiße, dann wenn ich 50 bin. Es war so...
Oh. Ui.
Ja, ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk dann, Guild Wars 3 zum 50. Gütiger Himmel, so, also damit sind nicht wir gemeint, sondern junge Leute, und das hat Matthew Ball halt sehr stichprobenartig analysiert. Wir haben das mit Human schon auseinandergenommen, dass man das jetzt auch nicht eins zu eins so sagen kann, aber er hat gesagt, Gaming verliert an Aufmerksamkeit, weil junge Leute eine andere Art von Gaming wollen als das, was uns die Publisher oder zumindest die althergebrachten Publisher bieten. Denn Matthew Ball ist ein großer Fan von Creator-Centric Platforms. Also, wie sagt man das? Schöpferzentrischen. Also nicht Creator im Sinne von Maurice und YouTube und Twitch, sondern Leute, die in den Spielen was erschaffen können. Man muss Leuten Plattformen geben, in denen sie selbst auch gemeinsam mit ihren Freunden etwas erschaffen können. Und das hat Asha Sharma in ihrem Interview auch wieder aufgegriffen, weil sie gesagt hat, die Leute von heute wollen Dinge, die sie plattformunabhängig spielen können, also die ihnen einfach zur Verfügung stehen, wann auch immer sie wollen, das heißt auch mobile. Sie wollen Dinge, die sie in kleinen Bissen konsumieren können. Sie wollen Spiele, in denen sie ganz viel anpassen und konfigurieren können, mit irgendwie lustige Kostüme oder Avatar oder die Welt umbauen. Und sie wollen eben Dinge gemeinsam mit ihren Freunden bauen und erleben können. Und die Leib- und Magenplattform von Matthew Ball ist Roblox. Natürlich. Roblox, das Monstrum, das irgendwie teilweise fast so viele Spielstunden hat wie Netflix. Anguckstunden, also Leute verbringen fast so viel Zeit pro Quartal in Roblox, wie sie auf Netflix verbringen, zumindest teilweise, das ist auch immer mal wieder schwankend. Netflix ist ein absoluter Gigant, was einfach die Zeit angeht, die auf dieser Plattform verbracht wird. Und Roblox ist einfach ein Riese für alle, die es nicht kennen. Wer kennt Roblox nicht, aber für alle, die es nicht kennen, es ist im Prinzip ein Spielbaukasten. Aber mit Spielen, die für sich genommen größer sind als manch AAA-Game, was zumindest die Zugriffs- und Spielerzahlen angeht.
Ja, größer als alle sogar.
Also, größer als alles.
Zusammen, ja.
Es gibt einzelne Roblox-Spiele, die halten den Rekord im Gaming für meiste Spieler gleichzeitig und haben damit schon vor einer Weile Fortnite eingedost. Und ich glaube, was war es in der Präsentation? Roblox hat mehr Spielstunden als, glaube ich, Steam und PlayStation zusammen. Also all of it. Und das ist natürlich ein, das Lustige ist tatsächlich das, weil du es gerade sagst, wer kennt Roblox nicht? Gamer wie wir kennen es oft nicht.
Genau.
Also auch oft, wenn du es im Stream erwähnst und so. Und dann fragst du aber, okay, sind gerade Lehrer im Chat? Und dann kommt ja ein, und in meiner Klasse spielen das alle.
Ja, genau. Und da, weil das riesig ist. Ne? Inzwischen auch wächst bei Älteren, also über 17, das sind die Älteren, dann auf Roblox. Ich sag's, weil ich es immer sage, wenn es um Roblox geht, wenn ihr Eltern seid und Kinder habt, die Roblox spielen, bitte schaut ihnen mal über die Schulter, weil nicht alles, was auf Roblox passiert, ist koscher und cool. Da gibt's auch viel, auch wenn sie sagen, sie moderieren da mehr, gibt's auch viele Inhalte, die nicht für Kinder geeignet sind. Aber es ist eine Plattform, die auf jeden Fall sehr viele Kinder anzieht, millionenfach. So, und jetzt ist der Mann, der sagt, Roblox ist das, wo wir alle hinschauen müssen, wenn es darum geht, was will die nächste Generation? Ne? Wie, also das ist ein bisschen meine Dystopie, die ich auch vorhin meinte mit diesen Konsolen und AAA-Games, das geht nicht weg. Aber wir sind sozusagen die letzte Generation, deren Spiele und deren, ne, zumindest in diesem AAA-Bereich, so ein bisschen zum Luxusgut wird. Und das wird es auch weitergeben, aber es wird halt nicht gerade billiger. Und die nächste Generation ist eine junge, die heranwächst mit Plattformen wie Roblox. Und das ist der Chefstratege von Xbox, der dann auch dazu beiträgt, dass Asha Sharma sagt, wir müssen uns verändern. Wir müssen innovativ sein. Wir müssen vorangehen, aber nicht innovativ im Sinne von, hey, wir machen mal wieder ein richtig cooles, neues, weiß ich nicht, Singleplayer-Spiel oder sowas, sondern wir bauen eine Plattform, die diesen Erwartungen gerecht werden soll, der nächsten Generation. Ja, Heikos Seele hat seinen Körper verlassen, wenn ich es jetzt gesagt
habe. Nee, ich halte das für groben Quatsch.
Also, auch gut.
Nein, also, wir hatten ja auch schon mal, er hat ein paar gewisse Punkte natürlich, dass man sich immer anschauen muss, wo ist die Zielgruppe, wo wächst auch eine Zielgruppe nach. Was er aber, Matthew Ball, wir können ihn auch einfach Metaverse Matthew nennen.
Ja, ja? Metaverse Matze.
Nein, aber aus meiner Sicht verkennt er zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Zielgruppe mitaltert. Und damit, ich meine, das sehen wir bei GameStar. Die GameStar-Zielgruppe wird jedes Jahr ein Jahr älter. Also auch unser Altersschnitt.
Ja, so. Wir nicht, nur die Zielgruppe.
Ich habe ja erwähnt, wie alt ich demnächst werde. Ich habe aber nicht vor, aufzuhören zu zocken. Ja. Ich habe auch nicht vor, mit 60 aufzuhören oder mit 70 oder so. Ich sehe aber auch, wie sich zum Beispiel mein Spielegeschmack ein Stück weit verändert. Und es ist total komische Analogie. Aber was ist gerade die Zielgruppe, die Politiker am meisten pampern und catern zu unser aller Leidwesen? Das sind die Rentner.
Ey, der Heiko haut jetzt hier einen nach dem anderen raus. Also, ich finde das großartig.
Aber ich sehe es zum Beispiel mal, ich bin seit ein paar Jahren wieder komplett den Brettspielen verfallen. Etwas, was ich noch mit, vielleicht hast du das gemerkt.
Man kriegt es hin und wieder mit, wenn Heiko so ein bisschen.
So halt diese 20-Kilo-Kisten und.
Deine Plattform heißt Tisch.
Genau, ja, ich merke aber auch, wie sich da so ein bisschen mein eigenes Spielverhalten auch verändert hat. Also, das ist der eine Aspekt, den er aus meiner Sicht außer Acht lässt, also ne, dass die Gesellschaft auch zumindest in den westlichen Ländern, die ja stand jetzt noch der Fokus sind, die wird älter. Und die Spiele, die ich mit 12, 13 gespielt habe, das sind andere Spiele, als ich sie mit 30, 40, 50, 60 spiele. So, das heißt, man hat eine andere Zielgruppe. Und eben auch die Leute, die jetzt heute jung sind, die jetzt Roblox spielen, die werden auch vielleicht werden sie noch in 20 oder 30 Jahren Roblox spielen. Sie werden aber nicht nur Roblox spielen, sondern es wird immer, also wenn wir eins gelernt haben, dann passiert immer etwas Neues. Und wenn man sich jetzt da gerade anschaut, was jetzt gerade wieder passiert ist, nämlich welche Spiele den größten kommerziellen Erfolg hatten in den letzten Jahren, das ist ja, Microsoft hätte sich doch alle 10 Finger danach abgeleckt, einen Elden Ring exklusiv auf der Xbox zu haben. Oder einem Baldur's Gate 3 oder Claire Obscure hatten sie im Game Pass, aber ja.
Selbst im kleineren, sowas wie James Bond jetzt. Ja. Wie alt kann eine Marke sein? James Bond.
Und ich bin mir relativ sicher, dass Ashra oder Matthew demnächst mal so bei Todd Howard so anklopfen und sag mal, Toddy, so Elden Ring Day One Project Helix, nicht Elden Ring, Elder Scrolls 6, ja. Day One, und Todd Howard wird sagen, gerne. Nee, ich glaube nicht, wird knapp, aber nein, es wird sich, wenn wir doch eins gelernt haben über die Games-Branche in den letzten 25 Jahren, in dem ich den ganzen Bums jetzt begleiten darf, es gibt nie die eine Regel, daran hin wird's gehen oder da lang wird's gehen, sondern es wird immer wieder Trends geben, die werden kommen, die werden aber auch wieder verschwinden. Ich meine, war Microsoft nicht diese Firma, die Minecraft gekauft hat?
Ja, tatsächlich.
So, also auch da haben sie ja schon so ein Ökosystem eingekauft und das ist ja auch erfolgreich, es läuft für sie. Aber Microsoft hat auch nie gesagt, okay, wir machen nur Minecraft und sonst nichts, weil Minecraft ist die Zukunft.
Ja, ich glaube, sie sagen auch nicht, wir machen nur Roblox und sonst nichts oder wir machen nur eine neue Plattform und sonst nichts. Weil sie sagen ja, Asher Sharma hat ja auch gesagt, AAA-Gaming geht nicht weg. Ja. Ne? Aber es gibt halt das andere Ding auch noch oder diesen anderen Bereich. Und ja, ich habe ein schönes Zitat gelesen im Chat, nämlich es ist eine unterkomplexe Analyse von Matthew Ball. Ja. Korrekt. Ja, weil er halt viele Aspekte auch außer Acht lässt, ne, unter anderem die, die du jetzt angesprochen hast. Das Gefühl, was ich habe, wenn jetzt drüber gesprochen wird, ne, was ist das Nächste, wo gehen wir hin, wo müssen wir hingehen, ist ein bisschen dasselbe, wie als vor 8 Jahren gesagt wurde, wir müssen alle Live-Service machen. Du kannst dir halt in dieser Vorhersage nicht so sicher sein. Aber du sitzt halt dann als Chefin von Xbox, und ich meine, Sony wird ja auch gucken, wo sie hingehen jetzt mit ihren Plattformen und ihren Spielen. Du sitzt halt da und irgendwo musst du ja hingehen. Ne? Irgendeine Strategie musst du ja ausrufen.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, naja, Roblox ist halt erfolgreich, wir müssen irgendwas davon lernen.
Da bin ich tatsächlich bei dir, grundsätzlich sich zu überlegen, warum spielen so viele Leute Roblox? Was hat dieses Ökosystem, was wir nicht haben? Und man, wenn man sich so anschaut, und da schaue ich jetzt auch in Richtung Nintendo, wie so das ganze Thema Online-Ökosystem bei all diesen Plattformhaltern aufgebaut ist, ja, wie convenient das alles ist, dann schadet es sicher nicht, sich mal anzuschauen, wie lösen denn andere Plattformen bestimmte Herausforderungen, die sie haben. Mein Punkt ist nur, ich glaube immer noch, dass es darum um zwei Dinge gehen wird. Wie geil ist die Plattform? Wie sehr möchte ich auf dieser Plattform spielen? Wie sexy ist diese Plattform? Wie sexy ist das Gerät? Und wie sexy sind die Spiele auf diesem Gerät? Ich finde das ganz spannend mit diesem mit Gaming zum Luxus. Das hatten wir übrigens schon mal mit dem Neo Geo.
Gott, jetzt gräbst du aber jetzt wirklich die richtig Zombies ein. Aus.
Aber da haben damals Spiele 300, 400, 500 Mark gekostet für.
Stimmt, Gott.
So, ne? Und Leute waren bereit, das dafür zu bezahlen, weil das eben was total Exklusives war.
Ja, kommt mal jetzt kurz Hand hoch, wer Neo Geo noch kennt.
Was ich nur sagen möchte, ich halte das auch nicht komplett für ausgeschlossen. Ich bin nach wie vor gespannt, was der Preispunkt sein wird von GTA 6. Ob sie das wirklich definitiv für 60 oder 70
endlich,
Euro...
Endlich, halt, wir müssen die Glocke läuten. Jetzt wurde GTA 6 erwähnt.
Achso, ja, sehr gut.
Wir müssen immer einmal GTA 6 erwähnen.
Finally.
Algorithmus einfach.
Aber nein, also wie gesagt, es wird am Ende des Tages immer daraus hinauslaufen, wie geil ist die Plattform, wie cool sind die Spiele. Und zu guter Letzt, wo sind meine Freunde auch? Also wo kann ich mit denen interagieren und wie kann ich mit denen interagieren? Da sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt Roblox. Aber um auch da wieder zu sagen, wem im Chat sagt noch Farmville was?
Ja, Facebook Games.
Und wir haben sie alle mal gespielt.
Ja, das meine ich ja. Es sind immer wieder diese Trends, die so durchbrechen und alle denken, sie müssten genau dahin gehen und dann verschwinden sie genauso sang- und klanglos wieder, wie sie gekommen sind. Ich weiß nicht, ob das 1:1 übersetzbar ist auf das, was Roblox gerade macht oder was, ne, was da gerade passiert, weil Roblox ist riesig, ne, und weit
größer als alles. Social Games waren auch riesig, du kannst ja nochmal schauen.
Social Games.
Ja.
Gott, wo wir früher alle diese, ja, natürlich. Diese,
und was dann
ja.
auch die, und was auch, wer hat's gekauft?
Wer ist denn noch auf Facebook?
Wer hat nochmal Zynga gekauft? Was?
2K?
2K. Für 2K. Auch einen Milliardenbetrag.
Ja, 14 Milliarden oder was es damals war. Ja, was ist da nicht? Strauss, was ist denn daraus geworden? Strauss Zelnick hier von 2K Games, falls du uns zuschaust. Oder zuhörst gerade. Aber definitiv, ja, also bei Roblox nur das, also die, man muss ein bisschen, ich glaube, wenn du sagst, es kommt drauf an, wie geil die Plattform und wie geil die Spiele sind, ne, ich glaube, es wird halt die alte Leute-Plattform geben, also die alte Leute Xbox, PlayStation, die wir geil finden, und es wird die Next-Gen-Xbox geben, also nicht Project Helix, eine neue Konsole ist für mich immer noch Teil der alten Welt, sondern halt die nächste Generation von Gaming, wo wir sagen, hör mir auf mit dem Mist.
Ja.
So ein bisschen.
Und währenddessen sitzt Gabe Newell auf seinem riesen Goldhaufen und lacht sich ins Fäustchen.
Steam kann sich bei all dem kaputt lachen.
Weil, das ist ja der Punkt. Selbst wenn das so sein sollte, das ist vielleicht noch mal mein Punkt bei der ganzen Sache. Es wird immer einen Markt geben. Ich sag's mal, wie so blöd klingt, so wie Leute wie wir, weil Gatekeeping ist auch scheiße.
Richtig.
Aber der Markt ist groß genug und auch der Markt, auch das darf man ja nicht vergessen, die Leute, die heute 60, 70 sind, ja, vielleicht 60 schon, aber 70, da wird es langsam eng, sind ja noch nicht so mit Gaming aufgewachsen. Aber es wird einen gigantisch großen Markt geben für ältere Leute, ja, die Bock haben aufs Zocken. Wir werden ja auch immer älter. Also,
ja, definitiv.
Also ich glaube, ja, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir alle in 20 Jahren nur noch Roblox spielen können.
Nein, ja. das auf. Vielleicht wollen wir es ja sogar, weil es cool ist, aber Maurice, du bist der Jüngste in der Runde.
Ja. Ich meine, bei mir kommt noch die Frage dazu, ehrlich, ich habe jetzt gerade ein bisschen gesucht, ob ich was Aktuelles finde, ich bin mir nicht ganz sicher, wie belastbar das ist, aber lange Zeit war ja bei aller Größe Roblox auch ein bisschen eine Blase, weil es keinen Profit erwirtschaftet.
Ja, aber tatsächlich ist das so. Roblox macht keinen Gewinn, aber weil sie aktuell Wachstum und Technologie priorisieren vor Profit. Also das, was jetzt auch Asher Sharma machen darf, ein bisschen bei Xbox, macht Roblox strategisch schon seit einiger, das ist ja auch schon ewig draußen, 2006 oder so, Roblox, bin mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall vor 20 Jahren oder so hat Roblox angefangen und Roblox sagt halt, okay, wir investieren gezielt in Technologie und Weiterverbreitung, ohne Gewinn zu machen.
Also so wie die großen KI-Firmen.
So wie die großen KI-Firmen, weil sie eine werden gerade. Das ist eine sehr gute Überleitung. KI, wir haben es schon gesagt, das ist vielleicht mein letzter Aspekt noch. Ich weiß, wir machen heute ein bisschen so einen Ritt durch ganz viele unterschiedliche Themen, aber es ist halt ganz wichtig, wenn man so gucken will, wo geht es gerade hin und warum werden Entscheidungen getroffen. Asher Sharma, nochmal ein letztes Zitat oder einen letzten Aspekt, den sie angesprochen hat in diesem Bloomberg-Interview, ist natürlich KI, weil wir müssen alle über KI reden. KI frisst unsere Gaming-PCs und macht uns alles kaputt mit den Preisen. Da müssen wir auch sagen, was bringt sie uns eigentlich? Die Microsoft-Geschäftsführerin hat eben gesagt, es wird nicht so sein, dass es irgendwie, dass AAA-Spiele durch KI verdrängt werden oder sowas. Oder dass KI-Games irgendwie jetzt das neue Gaming sind. Es wird immer eben auch die, also sagt sie zumindest jetzt noch, die klassische Art zu spielen geben. Aber KI hat für sie eine Perspektive, wenn es darum geht, dass Leute in Spielen etwas erschaffen können. Also KI-gestützte Editoren gibt es schon in Roblox, wo du halt nicht eine Kuh coden musst, sondern du gibst dem Editor eine Kuh und dann steht da eine Kuh. Das war jetzt ein fiktives Beispiel, ich habe den Editor nie benutzt, aber dass man halt einfach Text eingibt und die KI interpretiert dann, was du da eingegeben hast und baut dann was Entsprechendes draus. Oder du machst halt nicht den Farbcode für gelb, wenn du eine gelbe Kuh möchtest, sondern tippst gelb und dann ist die Kuh halt gelb, so. Also einerseits, was so dieses Erschaffen angeht und das Zweite, wo sie sagt, da wird KI richtig wichtig, ist Neural Rendering. Und Neural, also neurales Rendering von Spielegrafik. Und wo wir das zuletzt gesehen haben, ist DLSS 5. Zu unser aller Freude Empörung.
Kam ja sehr gut an. Die Zukunft ist jetzt.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei DLSS 5 irgendjemand gesagt hat, die Gesichter sehen fürchterlich aus. Aber ja, hat Nvidia vorgestellt, DLSS 5, neuraler Renderer, der Spiele verschönern soll. Das war jetzt nicht immer objektiv schöner, was es draus gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall eine KI-Schicht, die sich über die Grafik drüber legt, um sie zu verbessern. Ein bisschen so, wie man es kennt von diesen experimentellen GTA-Videos, wo sie ja GTA 5 genommen haben mit der normalen Grafik und dann so einen KI-Renderer drüber laufen lassen, der das halt realistischer oder vermeintlich realistischer aussehen lässt. Und Asher Sharma sagt, wichtiger Teil der Zukunft. Was keiner will, ist irgendwie, dass der Co-Pilot auf der Xbox mitspielt. Deswegen hat sie das gekillt. Es war ja Phil Spencers Ding, zu sagen, okay, du hast jetzt immer die KI mit dabei, die mit dir zusammen spielt, wie dein bester Kumpel.
Also eine Ehrenrettung würde ich einwerfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Phil Spencers Ding war. Ich glaube, es war Satya Nadellas Ding, der gesagt hat, Phil, das ist jetzt dein Ding.
Mach mal Co-Pilot.
Ich habe so viel Geld für diese ganzen KI-Firmen ausgegeben. Du machst jetzt gefälligst in deiner scheiß winzigen Gaming-Sparte drüben auch was damit.
Ja, weiß ich nicht. Aber dann war es vielleicht nicht ganz die richtige Idee. So, aber Neural Rendering, statt jemanden, der immer mit dir spielt, statt den KI-Watchdog, der immer an deiner Seite ist. Und ich habe erst gedacht, okay, spannend, dass sie das jetzt so sagt. Und dann habe ich geguckt, was Roblox eigentlich gerade macht. Und dann weißt du, warum sie es sagt, denn Roblox kauft sich gerade KI-Technologien und Gründer von KI-Startups ein, genau aus diesem Bereich, also genau aus dem Bereich Neural Rendering. Das ist Morpheus AI, Dynamics Lab und Lucid AI, die zusammenwirken als so ein KI-Konstrukt, das vereinfacht gesagt die Grafik und die Engine von Roblox nimmt, also die Engine macht so Gameplay und Spiellogik und Regeln und das nimmt dann dieser KI-Renderer und legt da eine vermeintlich schönere Grafik drüber, sodass es, und das ist ihr Ziel, fotorealistisch aussehen soll in 4K und 60 FPS und trotzdem noch dabei komplett interaktiv und alles, ne? Was zu einem Spiel dazugehört. Roblox Reality heißt dieses Projekt bei Roblox. Also dass das war. Roblox hat ja eine super simple Grafik. Das ist ja so blocky Leutchen und blocky Bäumchen. Das
sieht richtig scheiße aus eigentlich.
Ja, sieht scheiße aus.
Um es genau, mal auf den Punkt zu bringen.
So wie es ist, genau. Angela Merkel hat damals gesagt, Minecraft, oh, das sieht, wie sieht das? Das sieht aber auch nicht so modern aus, ne? Auf der Gamescom, klassischer Satz. Das könnte man auch über Roblox sagen. So, aber dieses Neural Rendering, wenn du es drüber legst, soll halt dann eine realistische Grafik erzeugen. Ich habe den wundervollen YouTube-Kommentar dazu gelesen. Oh, cool. Die Zukunft der KI, KI-Grafik ist, dass alles nass ausschaut, weil überall so ein Glanz-Shade da drüber gelegt ist. Die Zukunft des Gamings ist nass. Okay, Häme zur Seite, aber da sehen sie die Zukunft ihrer Plattform. Also sie wollen, dass Leute in der Lage sind, KI unterstützt, mit den Editoren Inhalte zu bauen, die dann man nicht irgendwie wie bei einem klassischen Spiel, muss man da nicht die Grafik groß designen oder irgendwie von Hand Objekte bauen und Umgebungsdetails reinmachen, sondern du hast, brauchst quasi nur die kreative Idee, was cool wäre. Ne? Keine Ahnung, Horrorspiel mit Gartenzwergen. Ist, glaube ich, gerade angekündigt worden, weil es... Ne? Und dieser KI-Renderer sorgt am Ende dafür, also die Roblox-Engine setzt das dann um und macht es zu einem Spiel und dieser Renderer legt dann quasi diese Videoebene oben drüber und dann sieht es auch noch geil aus. Das ist die Vision von Roblox. Ob es klappt, mein Gott, fragt sie in 5 Jahren. Aber das, und da wette ich...
Heiko schaut schon wieder so.
Ja, aber hat ja recht. Und da wette ich, das ist die Vision von Matthew Ball.
Das glaube ich im Übrigen auch. Ich glaube aber auch da, dass sie sich irren. Vielleicht ist da auch ein bisschen bei mir der Wunsch der Vater des Gedanken oder der Wunsch der Vater der Hoffnung. Aber auch da... Jetzt rein, was man sagt ja auch immer, ne, wenn man aus der Geschichte lernt, lernt man auch viel für die Zukunft. Und ich finde das beste Beispiel dafür oder die beste Antithese dafür, warum das mit diesem Neural AI Rendering, kann mir viele Anwendungsmöglichkeiten dafür vorstellen, in der Verkehrssimulation, in der Medizin, gibt ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Immer im Bereich, in dem es in irgendeiner Form ins Künstlerische reingeht. Und ja, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich glaube, da wird es an seine Grenzen stoßen. Da wird irgendwas mit den Leuten passieren. Wir haben es jetzt bei Nvidia gesehen. Es wird irgendwas passieren, wo die Leute dann sagen, das fühle ich nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Ich verstehe das nicht mehr. Auch Stichwort Uncanny Valley zum Beispiel. Und wenn ich mir auch da, ich gehe jetzt wirklich weit in die Vergangenheit zurück, nämlich ins Jahr 2005, weiß ich noch, wie wir damals gesagt haben bei GameStar, also boah, ey, dieses World of Warcraft, das sieht aber auch ganz schön altbacken aus. Also der Grafikstil, dass wir jetzt so einen Comic-Stil verwenden, das ist schon ganz schön altmodisch. So schaut uns an, wo wir jetzt stehen. Ja,
das ist wahr.
World of Warcraft immer noch am Start und man sagt immer noch, ja, es sieht jetzt nicht modern aus, aber es hat einen unverkennbaren Stil. Die Leute, Minecraft, anderes Beispiel. Wollen die Leute eine Minecraft spielen mit super glossy High-Realism-Grafik? Weiß ich.
Ich kann sagen, was ich da schon zusammengemoddet habe, läuft auf keinem NASA-Rechner mehr.
Ja, weiß ich nicht, aber auch da wieder, ne, wo läuft's, welchem NASA-Rechner läuft's, was bräuchtest du dafür?
Ja, heute will ich mir das nicht mehr vorstellen bei den Preisen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nach wie vor daran, ich setze nach wie vor darauf, dass es an irgendeinem Punkt die Leute auch sagen werden, wir wollen was sehen, spielen, hören, was ein Mensch gebaut hat mit einer gewissen emotionalen Komponente. Und ich glaube, uns geht dabei mit den ganzen KI und Neural AI, glaube ich, da geht einfach was dabei verloren. Ich weiß noch nicht, was es genau sein wird. Man konnte es erahnen bei den ersten Demos, die man sieht. Und auch wenn ich das jetzt bei Roblox sehe, was die daraus machen. Ja, Roblox sieht scheiße aus, aber ich finde jetzt nicht das, was sie daraus machen, dass es für schöner aussieht. Ich meine, das Original Roblox ist wenigstens noch unverkennbar. Ja, das, was sie da als ihre super duper Renderer präsentiert haben, sieht aus für mich wie, 50% aller Unreal Engine Asset Flips. Also, weiß ich nicht.
Stimmt aber ein bisschen, ja?
Ja, bei mir löst das noch nichts aus.
Ja. Maurice, was löst es bei dir aus?
Ich will, dass Heiko recht hat. Ich weiß nicht, ob die zynische Realität nicht ist, am Ende, wenn es gut genug aussieht, ist den Menschen dann doch egal, was dahinter steckt. Ein bisschen kriegen wir es ja auch immer wieder mit, auch bei GameStar und so, wenn wir über die Arbeitsbedingungen hinter Spielen berichten. Es gibt immer eine durchaus recht klare Gruppe, die sagt, ist mir eigentlich scheißegal, ob der Entwickler sich totarbeitet, warum berichtet überhaupt Crunch? Mir zählt eigentlich nur, ist das Game geil, was ich für mein Geld bekomme. Was in einer gewissen Weise sogar legitim ist, wenn du es, finde ich, nicht, also in extrem getrieben wird es irgendwann unmenschlich, aber und die Frage, die ich aber nicht beantworten kann, ist, wo ist denn die Obergrenze von KI? Weil darum streitet sich ja gerade im Grunde die ganze Tech-Welt. Es gibt die eine Hälfte, die dir sagt, die ist noch lange nicht erreicht. Und objektiv, wenn man nur den Grad an Unterschied nimmt, ist es ja schon beeindruckend, finde ich, was diese KI-Filter jetzt schon machen können. Ist es möglich, diese Quantität an Veränderung zu nehmen und noch an der Qualität zu schrauben, auch bei DLS 5 und so? Oder sind wir schon am Ende der Fahnenstange und es immer diese leichte Weirdness haben, auch vielleicht nicht immer alles eins zu eins so übernehmen vom künstlerischen Intent und so? Oder geht das noch an den Punkt, wo wir wirklich sagen müssen, okay, wenn ich meine ethischen Bedenken über KI ausklammere oder meine idealistische Freude an echter Kunst, muss ich objektiv einfach sagen, dieses Bild, was du mir zeigst, sieht geil aus. Und ich glaube, wenn der Punkt erreicht werden kann, dann wird es eine Menge Gamer geben. Und ich sage nicht mal, dass vielleicht nicht ich sogar irgendwann dazugehöre, die sagen, ist mir doch scheißegal, ob dafür dann jetzt auch irgendwie jetzt weniger Konzeptkünstler Arbeit haben oder sowas. Produkt ist Produkt und Produkt ist geil. Und das wird man sehen müssen. Das kann ich euch auch nicht beantworten.
Ja, ich glaube, also vielleicht ist es auch da wieder eine Generationenfrage. Ich glaube, wir sind ja jetzt gerade im Übergang einer Welt, die vor 5 Jahren noch nicht mal wusste, was KI ist,
zu einer Welt, wir haben keine Ahnung, wie das in 5 Jahren aussieht.
Genau, in der es überall ist plötzlich. Und jüngere Generationen, da haben wir sie wieder, wachsen da viel natürlicher rein. Ne? Schon jetzt, ich sehe das bei meiner eigenen Nichte, für die ist es jetzt Usus, das Telefon zu fragen und nicht mehr zu googeln. Ne? Ja. Fragst halt einfach dein Telefon, wie das Wetter heute wird oder sowas. Und vielleicht ändern sich damit auch die Sensibilitäten, was dann KI-Nutzung, KI-Grafik angeht. Ich bin komplett bei dir. Die Parallele hatte ich so nicht gesehen, aber ja, es sieht aus wie so Unreal Engine Asset Flips, ja, zumindest jetzt noch. Die Hoffnung, und vielleicht ist das auch wieder die Perspektive, die es hätte oder eine positivere Perspektive ist, Roblox ist ja an sich, wie gesagt, es gibt auch viel Schrott und viel Mist, den kein Kind spielen sollte, aber es ist ja auch eine wahnsinnig kreative Plattform, wo es sehr talentierte junge Leute gibt, die coole Ideen haben für Spiele. Es sind ja auch
war eins der größten Erfolge, ist ja von irgendwie 15- oder 16-Jährigen oder so, dass so ein Gartenanbauspiel ist. Oder
ja,
so.
Grow Garden war riesig. Ja. Es gibt viele, die von sehr jungen Leuten gemacht werden. Es gibt Spieleentwickler, die mit Roblox quasi entwickeln gelernt haben und dann richtige Spiele gemacht haben und so. Und jetzt kann man halt sagen, in Zukunft, ne, wenn da ein Mensch, ein kluger, kreativer Mensch sitzt mit einer coolen Idee, hat diese Person perspektivisch gesehen, so zumindest die Vision, die Möglichkeit, alleine ein Spiel zu machen, was vor ein paar Jahren noch AAA gewesen wäre. Allein vom Look her. Ich sage nicht, dass das, ich sage nicht, dass wir da soweit schon sind und dass es dann so cool ist, wie das, was wir unter AAA verstehen, aber die hofft, das ist quasi Indie 3.0, so ein bisschen.
Ich glaube, ja, und da ist es wieder vielleicht entweder der grumpy old man oder naive Typ oder so. Ich glaube trotzdem noch, dass selbst, also ja, ich bin bei dir, ich verstehe das. Und ich glaube, dass es auch, wir hatten jetzt auch die Diskussion bei den Concept Arts, wo ich es total albern fand, dass da sich drüber aufgeregt wurde, dass da KI zum Einsatz gekommen ist, weil du hast heutzutage auch einfach keine Chance mehr. Wenn du irgendein Grafikprogramm anwirfst, dann fummelt da auf jeden Fall eine KI schon irgendwo mit rum. Aber ich glaube halt schon, ja, in der Konzeptphase, man hat eine Idee, man hat einen Prototypen, man macht daraus was Cooles. Ich glaube aber schon, dass am Ende des Tages, damit es wirklich richtig geil wird, ist dann immer noch cooler wäre, wenn dann 10, 15 Menschen dran arbeiten würde. Gern auch mit KI-Unterstützung. Aber dass du eben noch jemanden hast, dann einen Concept Artist oder einen 3D-Grafiker, der dann auf Basis des KI-Prototypen oder auch gern mit KI-Support dann anfängt, die kreative Version zu vermenschlichen Ja. Ich formuliere es mal so.
Das wäre ideal.
Dahin scheint es ja auch zu gehen, ist mein Eindruck. Also so recht viele auch inzwischen von größeren Erfolgsmenschen im Gaming sagen ja, dass eigentlich genau das eher die Richtung ist. Und nicht dieses etwas utopische KI baut die Spiele von alleine. Also der Strauss Zelnick zum Beispiel hat das ja neulich auch gesagt, so dass diese Illusion, dass KI des Menschen Kreativität wegnimmt, in die kauft er überhaupt nicht rein. Weil es ist, weil irgendwie, Google hat doch diesen KI-Welpenbauer vorgestellt und dann sind erstmal die Aktien von 2K gedroppt im GTA 6 Release-Jahr, weil der Markt anscheinend dann erst auf dachte, boah, jetzt also,
jetzt ist GTA erledigt.
Wenn Gaming das jetzt schon kann, dann würde ich jetzt lieber mal schnell meine GTA-Aktien abstoßen, bevor der November kommt und das von der KI abserviert wird. Also ich glaube, da ist, kristallisiert sich schon langsam diese, also bei einigen zumindest diese etwas realistischere Perspektive raus, vielleicht KI kann ein krasses Werkzeug sein, aber den menschlichen, also ne, im optimalsten Fall, aber den menschlichen kreativen Faktor, den brauchst du schon noch, wenn du was wirklich Besonderes erschaffen willst. Und den kriegst du auch nicht so einfach ersetzt.
Weil ich es auch gerade im Chat lese von Vampy, dann werden wir mit einer Menge Schrott geflutet. Werden wir doch eh schon.
Wollte gerade sagen.
Hallo, warst du mal auf YouTube in letzter Zeit oder warst du mal auf Steam oder überall, wo Menschen...
Spotify. Also
alles, überall, wo Menschen Dinge veröffentlichen, ist zu 95% Schrott. Nur GameStar ist toll. Nein, Quatsch, aber ne, also es passiert ja eh schon. Es wird durch KI nur noch einfacher. Auch das sehen wir ja auf den Videoplattformen aktuell. Wie war das? Ein Drittel, Anfang des Jahres war schon ein Drittel der Videos, die Leuten ausgespielt werden und vorgeschlagen werden auf YouTube, reiner AI-Slop. Ne? War nur KI erstellt. Das wird wahrscheinlich jetzt inzwischen noch mehr sein. Warum gehen die Plattformen sogar dagegen vor? Ja, weil man einfach die richtigen, von Menschen gemachten Inhalte nicht mehr findet. Und das wird in Zukunft definitiv weiter ein riesiges Problem sein und wachsen. Auch im Gaming logischerweise. Aber um diese Vision mal kurz zusammenzufassen, ich glaube, es gibt einfach zwei Xboxen in Zukunft. Also zwei.
Die eine, Roblox und die Xbox.
Die Plattform Xbox. So,
wow.
Das ist die, oh, die Roblox. Ja. Ja, genau. Also es gibt halt ne, die Plattform Xbox sozusagen, jetzt nicht die Konsole, sind halt zwei Türen. Die linke Tür führt in die gute alte AAA, Singleplayer, geile Blockbuster-Welt, hoffentlich, weil Matthew Ball, da sagt er was Richtiges, hat auch gesagt, wir wollen, wie ihr es vorhin auch gefordert habt, die alten Marken wiederbringen und da wieder Leben reinbringen. In ein Halo, in Gears of War, was natürlich jetzt kommt. Fallout 3 Remaster hat er nicht gesagt, aber das erwarte ich jetzt einfach. Ne?
Gothic also, Remake gerade weltweiter Steam-Topseller, ne?
So, genau. Also, das ist die linke Tür, hoffentlich der Ort, wo unsere guten alten Marken weiter gepflegt und gut behandelt werden, plus vielleicht auch mal ein paar neue, ne? Wenn es geht, Microsoft, auch mal irgendwie neue AAA-Ideen und coole Sachen. Und die rechte Tür führt in so eine, natürlich nicht zu Roblox, aber auf so eine Creator-Plattform, wo Leute mit KI-Unterstützung eigene, vielleicht experimentelle, vielleicht durchdachtere Spiele bauen können. Auf Roblox ist es ja auch so, da gibt es inzwischen auch Teams, die an Spielen arbeiten. Das sind ja nicht immer nur Einzelleute, sondern auch tatsächlich Roblox eigen, also Studios, Entwicklerteams, die nur für diese Plattform entwickeln. Und das ist auch ein Angriff auf Steam. Weil dann hast du ja quasi, also nicht, ne, nicht, dass da irgendwie die geilsten Spiele dann drin wären in diesem Angebot, vielleicht aber schon, weil dann hast du da eine Plattform, wenn du da mal drin bist, so wie in Roblox jetzt auch, gehst du natürlich nicht auf Steam und guckst, was ist da gerade Neues erschienen, sondern in diesem Xbox Kosmos kommen ja immer auch wieder neue, coole Spiele, die dann genau wie bei dem Roblox aktuell ja auch von der Community selber kuratiert werden. Weil sowas wie Grow a Garden ist ja super, ne? Wenn du überlegst, es ist ein Schrebergarten-Simulator in Roblox, der dann aber Millionen und Abermillionen von Spielern hat, weil er einfach dort hochgewertet wird von den Leuten, die ihn gespielt haben. Dann wird er sichtbarer im Roblox, auf der Roblox-Plattform. Und manchmal spielen das viele und so wäre es dann halt auch in dieser rechten Tür der Xbox-Plattform, wo dann halt ein Riesenwust an Sachen auf dich wartet und hoffentlich ist es so, dass die coolen und kreativen und interessanten Sachen da nach oben gespielt werden,
vor
dass du sie spielen kannst.
Wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, wir haben ja auch schon gesehen, dass es eben nicht so einfach ist, denn es gibt ja schon ein Unternehmen, das versucht hat, das Roblox-Prinzip zu kopieren.
Oh mein Gott, jetzt hör auf.
Und das ist Epic.
Oh.
Die haben es in Fortnite versucht. Die haben versucht,
das stimmt,
Fortnite als Roblox-Creator-System aufzubauen und sind jetzt gerade, merken jetzt gerade, ne, Boromir-mäßig, it's not that easy.
Also, ja. Na, sie haben den Markt mit Talent geflutet.
So,
gerade erst. Also sehr viele Leute entlassen bei Epic.
Genau. Also das hat nicht funktioniert. Also ich verstehe, warum man es probiert. Ja, und ich verstehe, dass dieses Roblox-Phänomen, alle Leute, sowas Tolles wollen wir auch. Aber selbst mit der Kohle von Epic und Tencent, ja, war es nicht so einfach, das Ding, das Prinzip zu kopieren.
Das ist, glaube ich, was wir ja schon häufiger gesehen haben, was der Gaming-Branche, du hast auch vorher schon gesagt, Heiko, was immer schwerfällt und was, glaube ich, immer ein bisschen überschätzt wird, dass solche Phänomene wie Roblox auch manchmal einfach Lightning in a Bottle sind, aus denen du jetzt nicht so viel lernen kannst draus, wenn wir was Ähnliches machen, wird es auch so, sondern deine Hoffnung sollte eher sein, du findest, was auch immer das nächste solche Ding ist. Also im Großen und Kleinen haben wir es immer wieder gesehen. Es gab schon manchmal Nachahmer, die dann einigermaßen erfolgreich sein können, aber es gab nie das nächste World of Warcraft. Es gab auch nicht wirklich das nächste Minecraft. Es gibt manchmal das nächste Battle Royale nach PUBG oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob es das nächste Roblox geben wird oder ob Roblox jetzt nicht einfach Roblox ist und was auch immer der nächste große Trend ist, wird irgendwas völlig anderes sein. Was halt nicht ist, wir haben uns Roblox angeguckt, wir haben versucht, das auch zu machen, aber ein bisschen cooler, weil die Leute, die das wollen, die sind ja auch schon bei Roblox. Die wirst du ja auch nicht so leicht davon wegkriegen. Irgendwelche Zehnjährigen gehen doch jetzt nicht so, was auch immer Microsoft auf die Xbox packt, was ja Roblox 2.0 sein soll, auf einer Konsole für läppische 900 Euro oder was auch immer.
Wisst ihr noch, als Xbox gesagt hat, dieses Livestreaming-Ding, das doch mal was, das machen wir jetzt auch und wir kaufen uns Ninja.
Oh, das war stark, ja. Wie hieß nochmal
Twister? Ja.
Wie hieß die Plattform?
Mixer.
Twister, ja, genau, Mixer.
Und Leute, vergesst auch nicht Facebook Gaming, die größte Streaming-Plattform der Welt.
Ja, ja, es wird nicht alles zu Gold, was Microsoft anfasst. Ich glaube, der Gedanke, dass Roblox, also ein neues Roblox ist es ja eigentlich nicht, weil Roblox, es gibt ja nicht das Roblox. Ja. Roblox ist ja ganz viele Dinge. Roblox ist ja eben eine Plattform. Und ich glaube, Plattform heißt ja, Roblox ist die neue, ja, das ist so schwer zu beschreiben irgendwie, die neue Art von Konsole. Ne? Also Roblox ist quasi ein Konkurrent zur PlayStation. Roblox ist
ein Ökosystem.
Ein Ökosystem, genau. In dem halt ganz viele, Millionen von Spielen gibt es ja in Roblox. Wahrscheinlich sind 99,9% davon Schrott, ne? Aber halt ein paar davon doch echt cool oder zumindest erfolgreich. Also ist es eher nicht die Idee, wir machen noch ein neues Roblox, sondern wir müssen halt eine Plattform bauen, die jungen Leuten das bietet, was sie wollen und was sie in Roblox finden.
Ja.
Ob das klappt?
Ja, aber ich meine, der Epic Store sollte auch das sein, was Leute bei Steam wollen und dann jetzt bei uns finden.
Ja, ja.
Also ich glaube wirklich, immer wieder, Spielefirmen haben immer wieder unterschätzt, wie schwer es ist, Leute von Plattform A zu Plattform B zu kriegen.
Das ist richtig.
So oft, wenn du jahrelanger WoW-Abonnent bist, ist es scheißegal, ob ein neues MMO besser aussieht. Du bist doch WoW-Abonnent. Wenn du, all deine Kumpels sind in Roblox, du hast in Roblox schon Spiele gebaut, du hast dein Taschengeld in Robux investiert. Es muss schon sehr viel kommen, dass du sagst, so, ich glaube aber, diese neue Microsoft-Plattform, da gehe ich jetzt mal rein. Es ist schon möglich, aber und man kann vielleicht auch, ich meine, ich sage, sie wollen ja auf irgendeine Weise daraus lernen. Und ich glaube, dieser allgemeine Trend, dass Leute Bock haben auf Sachen, in denen sie auch selber kreativ werden können, das kann man schon festhalten. Da sieht man ja sogar die Linie von Minecraft zu Roblox im Grunde auf verschiedener Weise. Also diesen allgemeineren Trend, auf den irgendwie noch mehr aufzuspringen, da sehe ich schon Potenzial. Aber ich glaube, es wird genauso wie das nächste Roblox geben, wie es den Steam-Killer geben wird.
Da gibt es ja auch dieses wundervolle Wort, das auch immer, also wenn er immer so über so Quatsch gesprochen wird mit Technologieoffenheit oder Innovation, da gibt es auch ganz, ich habe leider vergessen, wie das Buch heißt. Disruption ist eigentlich das, was es braucht. Aber Disruption kannst du eben schlecht planen, aber du musst eben eine Kultur der Disruption. Das ist eigentlich das, was Microsoft benötigt. Sie müssen eine Kultur schaffen. Das war ja auch so ein bisschen die Idee mit diesen Studio-Einkäufen. Sie kaufen sich so viele Studios ein, damit irgendeines dieser Studios mit diesem einen Ding rauskommt, was ja. niemand hat kommen
Neues
sehen. Und
Call
was,
of Duty, halt, nee.
Ja. Ne, und was alles ja. halt wirklich die Branche wieder auf links dreht für die nächsten 5-6 Jahre. So, das werden sie halt brauchen.
Ja, aber das kannst du sagst es ja, das kannst du nicht planen und du kannst es nicht kaufen.
Ja.
Ich kann nicht, also und das ist ja, da, wenn wir das könnten, dann wären wir, also wenn wir es könnten, jetzt wir drei, dann wären wir unfassbar reich. Weil dann könnten wir Erfolg vorhersehen und das kann man nicht. Und das ist genau,
ja, aber,
und
ja. Aber was Heiko sagt, finde ich, glaube ich, sehr richtig. Und das ist, glaube ich, das Schwierige ist, das ist das genaue Gegenteil von dieser Sicherheit, die große Publisher jetzt gerade suchen. Du kannst versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo es wahrscheinlicher wird. Nicht jedes von 10 Leuten gemachte Kartenspiel wird Slay the Spire 2 werden. Aber du kriegst es halt nur, wenn du in deiner Firma auch Raum lässt für 10 Leute, die ein Kartenspiel machen wollen. Das war ja bei Blizzard damals zum Beispiel so. Hearthstone war ja, wir haben es alle belächelt damals. Blizzard hat damals gesagt, wir haben ja so ein kleines Team aus Elite-Entwicklern und haben die einfach mal freidrehen lassen. Und wir sehen ja heutzutage, Publisher gehen eher, gerade weil der Markt so ist, gehen eher davon weg und gucken eher, okay, wir sehen, was ist das aktuell größte Ding? Wie können wir genauso groß werden? Das ist aber gar nicht, wie du, glaube ich, da anfangen musst. Du musst Kreativität kultivieren, was Heiko sagt. Oder das andere, was ja auch passieren kann, das kannst du genauso wenig planen. Disruption kommt natürlich auch, wenn jemand scheitert. Ja. Also wenn, was auch immer groß war, kollabiert. Wenn bei Roblox sich doch irgendwann rausstellt, ne, der ewige Ansatz, mit Verlust zu fahren, bis sie groß genug sind. Ja, irgendwann gibt's es gibt keinen Weg zur Profitabilität und dann bricht es ein. Und dann ist auf einmal wieder, ne, dann sind Millionen junger Gamer frei, die irgendwo hin müssten. Das kannst du halt genauso wenig planen.
Und das, um vielleicht dann jetzt nochmal mit so einer leicht positiven Spin aus der Sache rauszugehen, das ist vielleicht noch ein Trend, den wir beim Summer Game Fest sehen, das hatte ich dir gegenüber schon mal erwähnt, wenn du dir anschaust, welche Spiele beim Summer Game Fest alles angekündigt wurden, dann waren das zu gefühlt mindestens die Hälfte, waren das neue IPs, von 9 Studios, die aber allesamt aus Veteranen bestanden haben. Wir hatten von meinem persönlichen Highlight mit Star Wars Zero.
Wie hieß nochmal dein Highlight?
Zero Dings Company. Zero Company. X-Firaxis, Leute. Wir hatten das Crossfire mit Naughty Dog und Call of Duty Veteranen. Wir hatten, also im Grunde.
Und The Division Leute.
Du kannst jedes Spiel von einem neuen Studio, was da gezeigt wird, fast alles durchgehen. Das waren alles Leute, die auch ein Stück weit durch die Branchenkrise der letzten Jahre, ne, da raus sind und gesagt, wir machen jetzt was Neues. Also eigentlich sind wir jetzt in einer Phase, wo es sehr, sehr groß, und das haben wir ja schon im letzten Jahr mit einem Clair Obscur gesehen. Eigentlich schicken wir gerade in einer Phase, in der es eine sehr, sehr große Chance auf Disruption gibt. Weil einfach gerade keiner hat eine Strategie und alle machen halt irgendwas.
Jetzt stell dir mal vor, der ehemalige Game Director von GTA 5 geht hin und macht auch so ein Roblox-ähnliches Spiel und so ein Singleplayer-Spiel, so ein AAA-Singleplayer-Spiel, ja, was damit dranhängt. Und so ein bisschen so ein Agenten, so ein Linear, ja, so ein bisschen GTA-mäßig, wo man dann so Cyberpunk-mäßig und zusätzlich dann noch so ein Baukasten, wo man wie in Roblox dann Spiele bauen kann. Das kann nur klappen.
Mhm.
Ja, kurz, das war das, wo ich vorhin lachen musste, wo ich dachte, du meinst die, als du sagtest, haben schon andere versucht, Roblox zu kopieren. Everywhere von Leslie Benzies und Mind's Eye waren gemeint.
Ja,
und
ich dachte es auch. Ja.
Aber das wollte ja dann, da hat ihn ja auch die Presse sabotiert, von Rockstar bestochen, da kann man nichts machen.
Nee.
Aber das ist ja mal
gesehen. Da hat man gesehen, dass man Disruption doch planen kann, nämlich mit Corporate Sabotage.
Ja.
Das ist natürlich auch noch eine Option, die wir gar nicht bislang in Betracht gezogen haben, dass Microsoft ja auch einfach irgendwie, ich weiß nicht, Hacker anheuern könnte, die bei PlayStation mal irgendwie bei Naughty Dog alle Server löschen und den kompletten Source Code aller Spiele weghauen.
Boah,
oder so.
Dann sind wir wirklich in so einem, das ist ja mega, dann sind wir wirklich in so einem Cyberpunk-Setting, wo so Konzerne gegeneinander kämpfen in der Gaming-Industrie.
Aber war nicht auch die Headline dieses Talks der Konsolenkrieges zurück? Wir denken das nur konsequent zu Ende.
Ja. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Und dann gibt es dann so ein postapokalyptisches Setting, wo man einfach sagt, ja, damals Microsoft gegen Sony haben halt die Welt vernichtet oder gegen Roblox oder Tencent. Und jetzt leben wir in den Ruinen und spielen wieder Atari und Amiga. So. So schließt sich der Kreis und so schließt sich unser Gespräch, ein wilder Ritt durch die mögliche zukünftige oder einen Teil der möglichen zukünftigen Xbox-Strategie und die Dinge, die diese Industrie gerade umtreiben. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt Aspekte davon, werden in vielen Firmen gerade besprochen. Wir werden sehen, wie sich all das mit einem GTA 6 verheiratet, wenn wir erfahren, wie genau da der Gameplay-Ansatz ist oder auch die soziale Verknüpfung von Spielern oder was die sich ausdenken, um dieser neuen Generation gerecht zu werden. Oder ob Rockstar einfach sagt, was juckt mich der Mist? Wir verkaufen doch eh Milliarden von dem Ding. Also warum sollen wir uns noch Mühe geben, da irgendwelche Editoren oder KI-Quatsch reinzubauen? Das werden wir erleben. Aber ey, ich fand das mega spannend mit euch. Ist immer wieder.
Das war sehr interessant.
Ja, ist immer wieder ein Genuss.
Ja, ich bin vor allem für Sassy Heiko heute sehr am Start gewesen. Das fand ich großartig.
Definitiv. Und ich fand es auch gut, als du gesagt hast, alles muss jetzt werden wie Assassin's Creed. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja,
das ist die Message, die man hier mitnehmen soll.
Ja. Macht doch mehr. Warum macht Ubisoft nicht einfach mehr Assassin's Creed? Dann läuft's doch.
Ja. Und andere Spielemarken auch.
Genau. Ja. Okay. Danke, Heiko.
Kingdom Come, bitte, wie Assassin's Creed ab jetzt.
Was?
Ja. Kingdom Come ab jetzt wie Assassin's Creed.
Hör mir auf, Kingdom Come, ein letzter Lichtblick. Obwohl die haben sich ja jetzt auch dem Massenmarkt hingegeben und machen ein Herr-der-Ringe-Spiel.
Das stimmt. Ja.
Aber das wurde schon besprochen. Geht auf GameStar Talk und schaut euch Maurice Ehrenrunde an mit Steinwallen und Ranger, wo sie über genau dieses Thema sprechen. Geht auf Twitch und schaut ganz viel Maurice, wo wahrscheinlich auch sehr viele spannende Spiele gespielt werden in nächster Zeit, glaube ich.
Ja, nur Assassin's Creed.
Nur Assassin's Creed? und geht
Ezio Weber
auf GameStar, um die Weisheit von Heiko weiter genießen zu können. Ich sage vielen Dank an alle, die uns zugeschaut haben und auch zugehört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adios.
Tschüss.
Ciao. We'll be right back.